Woche 3 bei Are You The One und es geht ab. Vor allem bei Maurice, bei Ricarda und bei Martin. Wir werden klären, was da genau los ist. Außerdem holen wir mal wieder eine uralte Sendung bei Vox raus.
Ich bin nämlich in Holland und war einen Tag in Amsterdam und Nathalie und ich wurden gezwungen, unser Detlef muss reisen, die Kultsendung bei Vox anzuschauen.
Außerdem geht eine andere Kultsendung leider vorbei. Wir sprechen über das Ende von Better Call Saul und betreiben eine kleine Therapiesitzung.
Passend dazu, zum Ende des Universums Better Call Saul Breaking Bad, spielen wir einen Quiz und Nathalie und Jule dürfen gemeinsam antreten. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Guten Tag, bienvenue und herzlich willkommen zu Fernsehen für alle international heute tatsächlich. Die erste Folge, also es gibt viele Premieren, muss man sagen. Die erste Folge, die nicht nur ausschließlich in Deutschland produziert ist, sondern eine von unseren Teilnehmerinnen sitzt im Ausland. Und dann die zweite Premiere ist natürlich, dass wir heute zum ersten Mal 3 Leute haben, die miteinander sprechen. Also wir haben es ja in den vergangenen Wochen schon gehabt, dass wir im Better Call Saul Special zu dritt hier sitzen. Aber jetzt habe ich gesagt, zum Staffelfinale von Better Call Saul, wo wir nicht ganz wissen, wie lange sprechen wir, wie viel Gesprächsbedarf haben wir, lade ich nochmal beide ein in die große Sendung, damit wir das alles ein bisschen flexibler machen können. Und deswegen haben wir heute tatsächlich eine sehr aufregende Folge. Einerseits da, langweiligerweise aus Deutschland zugeschaltet, ist einerseits Nathalie. Hallo.
Hallo.
Ja, gut, dass du da bist und natürlich wesentlich aufregender, live aus der Nähe von Amsterdam, sage ich jetzt mal anonymerweise, zugeschaltet ist Jule.
Hallo.
Wie sagt man auf Holländisch Hallo? Hey, ne? Einfach,
ja,
glaube ich.
Ja, ich glaube Hey. Ja.
Oder Hoi, habe ich gerade gegoogelt.
Kann man auch sagen. Ich kenne nur Hey und Gute Moche, sagt man, glaube ich.
Dann sagen wir auch Gute Moche an dieser Stelle.
Ja, obwohl es nicht morgen ist, aber okay.
Doch, die Leute können natürlich auch uns morgens hören, das ist völlig in Ordnung. Wenn diese Folge morgens verfügbar ist am Freitag, das weiß man auch nicht zu dem Zeitpunkt. Aber Jule, bist du beruflich in Holland? Bist du, sag ich mal, um dir irgendwas Spezielles anzuschauen oder machst du einfach nur Urlaub?
Nee, einfach nur Urlaub, ja, mit meinen Freunden, also ganz entspannt.
Wer mehr über Holland erfahren will, der wird gleich auf seine Kosten kommen. Wir gehen aber erstmal rein in die Welt des Trash-TV und die Welt von Are You The One? Reality Stars in Love. Nathalie, du warst letzte Woche schon da und wir beide haben die Folgen 3 und 4 besprochen und die endete ja mit der Matchbox-Entscheidung. Die Frage war, sind Carina und Pharrell ein Match? Ja oder nein? Und beide haben natürlich gezittert. Sie wollten unbedingt dieses Perfect Match sein, um jeden Preis. Und letztendlich waren sie bitter enttäuscht, als es hieß No Match. Und ja, das das dazu. Also ist ja eigentlich völlig egal, ob die jetzt ein Match sind oder nicht. Klar hätte es denen was spielerisch gebracht, aber letztendlich Pharrell gar kein Faktor bisher. Und Carina und Calvin war mal so kurz eine Sache, aber jetzt mittlerweile irgendwie auch nicht mehr, oder?
Ja, aber Carina und Calvin, die bandeln doch gerade richtig erst an. Es geht doch erst los.
Calvin ist doch jetzt bei Isabel. Also,
ja,
nein,
aber der
ist jetzt bei Isabel.
Aber der wird doch nicht nur bei einer bleiben.
Also den Calvin schätze ich schon so ein, dass der da hier jetzt nicht mehr so viel hier rumsucht. Aber ja klar, also Carina ist bestimmt noch in seinem Favoritinnenkreis. Aber ich meine jetzt in diesen beiden Folgen war Carina jetzt auf jeden Fall kein großer Faktor. Was das große Ding war in diesen beiden Folgen auf jeden Fall, da kann ich euch helfen, ist all das, was zwischen Ricarda und einerseits Martin und andererseits Maurice passiert ist, weil das war bei der Matching Night dann ja auch eine Neuerung, muss man sagen. Das hatten wir auch noch nicht, dass Sophia Tomala auf einmal dann ein Handy hervorzieht und auf diesem Handy quasi beweist, dass das, was Ricarda gegenüber Maurice gesagt hat, nicht ganz gestimmt hat. Ne, Ricarda und Maurice, bisher ein Couple gewesen, wenn man jetzt im Love Island Jargon bleiben will. Aber sie hatte dann eben, nachdem es so ein bisschen schon Probleme gab, haben wir ja auch letzte Woche schon besprochen, sich dann auf einmal zum Martin auch hingezogen gefühlt. Und dann haben sie auch nebeneinander geschlafen und ja diesen Schlafensakt eingeleitet sozusagen mit einer extremen Knutschaktion. Und man hat es im Kamerabild sehr schön gesehen, dass da schon einiges abgegangen ist. Und das hat dann eben auch Sophia Tomala den beiden dann unter die Nase geschmiert, nachdem Ricarda gegenüber Maurice gesagt hat, ja, da ist nicht jetzt so viel gelaufen, es war so ein gute Nachtkuss mäßig, so ein bisschen rumlecken, was sie dann auch immer 12.000 Mal sagen in der Folge, aber jetzt so ganz riesengroß war das auch nicht. Und Sophia Tomala hat gesagt, also erstens ja, doch, es war schon ein großes Rumgeknutsche und zweitens, wenn ihr mich fragt, habe ich da auch einen Handjob gesehen und das ist natürlich dann abgegangen, Maurice ist abgegangen und ja, die Frage ist erstens, stimmt es, was Sophia Tomala da gesehen hat? Also sie hat das so als hundertprozentig dargestellt, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob das überhaupt stimmt. Und zweitens, auf welcher Seite steht ihr? Also jetzt auf Seite von Martin und Ricarda, die sagen, darf man doch machen, ist doch alles gut. Oder auf der Seite von Maurice, der sagt, finde ich jetzt nicht so geil, während ich da unten mit der Katze irgendwie einschlafe.
Also ich finde, er hat die Katze auch sehr stark missbraucht, muss ich sagen. Also es ist wirklich, die Katze hat überhaupt keinen Bock drauf, weil er die so richtig gepackt hat und so genommen hat, so komm her, ich will jetzt kuscheln, ich hab niemanden. Also das hat mich eher aufgeregt, deswegen bin ich auf jeden Fall nicht auf seiner Seite.
Also ich bin auch auf keiner Seite, weil ich einfach, also die nehmen sich einfach beide nicht viel. So, ich will mal Mauri sagen, ich weiß nicht warum. Aber der hat auf jeden Fall ein Aggressionsproblem. Das finde ich schon mal ganz schön gruselig immer. Und Ricarda.
Du redest von dem Menschen, der auf einmal dann in die Villa so gegangen ist und sagt, lass dir nichts anmerken, sonst fliegst du hier gleich raus. Ich schwöre, ich gehe heute nicht mehr zum Interview. Lauter falsche 50er hier, Alter. Plötzlich sind alle dicke hier und lauter so vor sich hin geredet hat und irgendwas da gelabert hat. Und man dachte, okay, also kann mal bitte jemand einschreiten oder so und
irgendwann ja, das
kurz
war
mit ihm reden.
Ein bisschen verstörend, oder?
Das war sehr verstörend, ja.
Das war so ein bisschen wieso Sarah Knappig? Daran hat sich das erinnert.
Bei Like Me a Famous.
Ja. Ja. Weil das ging ja ewig. Der war ja da ewig auf Toilette und dann immer, weiß ich, lass dir nichts anmerken. Und dann, das hat wirklich nicht mehr aufgehört.
Bis hätte so Melanie Müller reinkommen sollen.
Genau, genau.
Und mit wem redest du da?
Das war dann aber Gina, die dann da so stand und irgendwie aussah wie der Pate mit dieser Brille. Und dann Mantel, so gefragt ne? Hat, ja, ist alles okay? Also wenn du reden willst, kannst du ruhig reden. Nee, ist alles gut. Okay, also ich biet's nur an, ne?
Das Spannende ist ja, das ist ja zeitlich alles, bevor diese ganze Matching Night überhaupt stattgefunden hat.
Ja,
da ging es ja erstmal nur darum, dass Ricarda Amadou auf die Wange geküsst hat. Also das war ja der Stoß des Zorns sozusagen bei ihm.
Also ich weiß auch nicht, was bei ihm falsch läuft. Also wirklich.
Er ist erst 23, ne? Er ist noch ein kleiner Junge sozusagen.
Ja, das dachte ich mich auch, weil ich dachte mir so, der ist nur so 2 Jahre älter als ich, aber benimmt sich wie so ein 12-Jähriger. Also ich habe so einen Schock gekriegt, als ich gesehen habe, der ist 23.
Ungefähr so einen Schock, wie Nazi und ich bekommen haben, als wir erfahren haben, dass du 20 bist.
Also. Ich bin 21, okay.
Oder 21, ja. Ja, das war genauso traumatisierend auf jeden Fall.
Ja,
dass
schlimm.
Wir 5 bzw. 6 Jahre, Nazi bis 25, ne, oder?
Ja.
Ja, krass. Auch noch so eine Sache ist Fabio, der ja, weiß nicht, so ein bisschen auch als Publikumsliebling vielleicht da reingegangen ist, beziehungsweise ein bisschen auch so geschnitten wird, ne, mit diesen ganzen O-Tönen von wegen, ja, ich finde hier irgendwie keinen und irgendwie wird es jetzt langsam mal Zeit und ich komme hier irgendwie nicht so richtig an und so. Und der hat dann mal den Mut gefasst und ist auf Selina, meine Favoritin, ja zugegangen und hat, da bin ich jetzt akustisch nicht ganz sicher, ob ich das alles richtig verstanden habe, weil es ging in einem Satz um, also ich zitiere hier mal so, ich habe mir vom, und das ist wirklich das, was ich verstanden habe, ich habe mir vom Buchhalter der Scheiße einreden lassen, dass das Geld in dem Format das Wichtigste ist. Habt ihr das auch so, habe ich das richtig verstanden?
Ich glaube schon.
Der Buchhalter der Scheiße war hier.
Aber wer ist denn der Buchhalter der Scheiße?
Ja, das würde ich auch ganz gerne mal wissen. Also ja, der Buchhalter der Scheiße hat ihm eingeredet, dass sozusagen die Strategie das Allerwichtigste ist in diesem Format und hat ihm quasi den Weg zur wahren Liebe verbaut. Und jetzt hat er gesagt, Selina, dich finde ich am interessantesten. Wäre das nicht was zwischen uns? Und also klar, Selina ist dann auf der einen Seite natürlich super ehrlich und sagt ihm klar, was sie davon hält. Aber ich finde, dass Selina auch immer so dann schon sehr, sehr ehrlich ist, oder?
Ja, aber ist das nicht irgendwie auch mal ganz gut
ja,
in so einer Sendung?
Ist
auch
gut. Es ist gut, total. Aber sie drückt so aus, als wäre das so richtig eklig, so mit ihm was zu haben. Oder als wäre das so. Ja, sie hat ja wirklich gesagt, so rein vom Typ her, bist du nicht mein Typ. Das ist erstmal schon ein guter Einstiegssatz. Dann aber auch immer noch hinterhergelegt. Also das wäre mir alles ein bisschen too much. Mhm. auch mal ausprobieren, gar nicht, ne? Also gar nicht auch ausprobieren, also Nähe aufbauen, auch nee, also gar nicht auch, obwohl sie ja davor beim Luca und auch bei wen hat sie geküsst hier, ne, unseren Lieblings-Micha natürlich auch. Ja. Da ging es alles super schnell und da konnte man schon dann so Sachen ausprobieren. Also scheint äußerlich jetzt gar nicht ihr Fall zu sein.
Ja, aber ganz ehrlich, ich finde, so ein Typ wie Fabio, der hat das, kann das auch mal vertragen. Weil bei Temptation, da wollten die ja immer alle, Fabio,
ja, weil er einfach zu verführen war.
Ja, so. Genau. Und das war ja einfach eine andere Sendung. Und jetzt ist er da drin und kriegt irgendwie einen Nervenzusammenbruch, wenn da nicht sofort alle auf ihn fliegen. Und dann muss er sich eben da die Katze nehmen und mit der kuscheln.
Aber ich finde eben, dass er keinen Nervenzusammenbruch bekommt. Also ich finde, er geht doch eigentlich noch relativ gut mit der ganzen Situation um. Also ja, ich habe jetzt nicht so viele genervte O-Töne von ihm jetzt in Erinnerung.
Nee, genervt nicht, aber man merkt schon, dass er schon in diese, so ein bisschen in diese Aurelia-Schiene verfällt. Nee, dass wir jetzt immer
Stopp.
Da wird jetzt nämlich schon ganz viel gemeckert und gejammert.
Pack den Lanz-Move aus hier. Stopp. Nee. Stopp. Nein, also mit Aurelia in diesem Podcast, das werde ich nicht zulassen, dass hier jemand auf diese Ebene gestellt wird.
Ja, ich weiß, dass du die nicht leiden kannst, aber die jammert auch und Fabio jammert auch.
Ja, der so ja, jammert die, der jetzt auch nicht. Also der sagt so, ja, ich finde es schade, dass ich hier niemanden abbekomme, aber der ist jetzt nicht so richtig traurig und schreit rum und ist hysterisch. Also.
Nee, aber die Sendung geht ja auch noch ein paar Folgen. Und wenn sich das nicht ändert.
Ja, aber der hat doch jetzt
also reden
Katze.
Wir jetzt über Sachen, die noch nicht passiert sind.
Jetzt ist er doch glücklich mit der Katze. Das hat man doch in der Vorschau gesehen. Da kuschelt er mit der Katze. Das ist doch die beste Love Story eigentlich von der ganzen Staffel.
Aber ist sie nicht mit Lukas Cordalis zusammen?
Wow.
Mein Gott, ich habe so lange gebraucht, um dir zu checken.
Ja. Ich werde es genauso drinnen lassen, diese lange Stille jetzt nach diesem Gag. Und wir gehen aber schnell weiter und gehen zu Zoe bzw. Martin. Denn da gibt es ja immer noch diese ganze Billig-Geschichte mit Anna, ne? Also, dass Zoe das auch ja weitererzählt, sie erzählt es dann Martin und Martin erzählt es Anna wiederum, dass der Micha gesagt hat, dass er Anna für billig hält, worüber wir uns ja auch schon letzte Woche aufgeregt haben, beziehungsweise du, Nathalie, und hast gesagt, das also ist vor allem aus seiner Sicht nicht angebracht, sie so zu äußern. Und das geht weiterhin so weiter. Also er hat ja dann nochmal eine Szene später dann, die Gina dann wiederum an Anna weiterträgt, dass er sich eben nochmal so geäußert hat und gesagt hat gegenüber Gina, dass er sozusagen erstmal jetzt in dieser frühen Phase des Formats erstmal wie beim Einkaufen eben auch die billigen Sachen, wie man es natürlich auch beim Einkaufen macht, erstmal die billigen Sachen und dann erst die teuren Sachen. Und so macht er es eben in dem Format auch. Erstmal nimmt er die billigen Sachen und dann erst die teuren Sachen und impliziert damit, dass er sich jetzt erstmal quasi Anna schnappt, die irgendwie easy to get ist und dann aber ultimativ so jemanden wie Gina will. Also so hat sie es zumindest verstanden. Ja. Aber Anna scheint ja trotzdem noch nicht so ganz abgeneigt zu sein in allen Gesprächen, die sie da so mitbekommt.
Ja, ich verstehe das auch irgendwie nicht, weil irgendwie alle um sie herum sagen, dass er sie billig genannt hat. Er hat es ja vor ihren, ich glaube, als sie gesprochen haben, das auch irgendwie so erwähnt. Und die bockt es einfach nicht. Also der ist es total egal. Und die denkt sich so, ja, ich lasse den halt emotional nicht ran, aber ich habe trotzdem Spaß. Also das habe ich so gar nicht gecheckt, weil ich selber wäre ja komplett weg gewesen, wenn mich jemand als billig bezeichnet.
Ja, verstehe es auch nicht. Also man merkt ja irgendwie, dass sie da mittlerweile auch ein bisschen, ja, schon so ein bisschen genervt ist von ihm. Und dann lässt sie das immer mal so ein bisschen durchblicken und redet da halt mit Gina drüber. Aber sie ist jetzt immer noch nicht so weit, dass sie sagt, ja, nee, reicht mir jetzt. Also da muss ich mich jetzt auch nicht neben den kuscheln.
Ich glaube, dass bei Anna, wenn wir das ist alles mitbekommen mit Marlisa im Hintergrund, dann glaube ich schon, dass in gewisser Weise wahrscheinlich auch immer so ein bisschen, weiß nicht, so eine andere Motivation bei Anna noch dabei ist, was mit Micha zu haben. Also so ein bisschen von wegen, er ist genau dieser eine Mensch in diesem Format, der so ein bisschen verboten ist. Und deswegen finde ich den extra interessant. Aber ich glaube auch nicht, dass das am Ende erstens ein Perfect Match zwischen den beiden ist und zweitens, dass die auch füreinander irgendwie gemacht sind. Weil wenn das jetzt so früh schon irgendwie, also er scheint ja überhaupt nicht so into her zu sein, nee. wenn er sich so äußert. Also so äußert man sich ja nicht über jemanden, an dem man wirklich ernsthaftes Interesse hat.
Nee, irgendwie nicht. Und auch dieser komische Vergleich mit dem Einkaufen, der macht halt auch überhaupt keinen Sinn.
Ja, also, aber der war auch komplett besoffen, als er das gesagt hat. Also, ja.
So. Das kann man nicht immer sagen. Man kann nicht sagen, das war doch mitten am Tag irgendwie, dass der irgendwie, dass Gina gesagt hat. Man kann ja nicht immer sagen, der ist immer komplett besoffen.
Ja, also irgendwann so, muss man ihm ja. Also irgendwas. In dem Videoclip wirkt er so komplett, als sei er so gar nicht bei Sinnen und sagt dir das so. Aber
ja, aber ich glaube, der redet immer so. Ich muss halt zwischendurch immer an, wie hieß die Ex-Freundin?
Malisa.
Nein, die von
also hier, Dings, du meinst Denise.
Denise, an die muss ich halt ab und zu denken, weil die war natürlich fürchterlich, aber die hat ja so krass über den hergezogen und meint ja wirklich immer, boah, du bist so dumm, du weißt es gar nicht, du kannst gar nichts. Hat immer so den richtig fertig gemacht, was natürlich auch irgendwie ziemlich toxisch ist in so einer Beziehung. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt ein bisschen so, als würde der jetzt so einen krassen Höhenflug bekommen, nachdem er da mit dieser Freundin zusammen war, die ihn halt immer nur so klein gehalten hat und so unterdrückt hat. Da durfte er gar nichts sagen. Und jetzt kommt er da rein und auf einmal fliegen alle auf ihn und Malisa da draußen auch noch am Start. Und jetzt denkt er, glaube, er könnte sich da irgendwie so ein bisschen alles erlauben.
Und Maurice kann sich sowieso alles erlauben, das ist ja sowieso klar. Die Eskalation sozusagen der Folge war die Matching Night und eben das, was Sophia Tomalla dann Ricarda gezeigt hat, eben dieses Rummachen zwischen Ricarda und Martin. Daraufhin war er super sauer. Was man aber auch sagen muss, ist, dass es ja eine Beachparty gab, zu der unter anderem Maurice eingeladen war und Ricarda nicht. Und währenddessen, also während dieser Beachparty, die in einem abgetrennten Bereich war, also nicht mit den anderen, wo also Ricarda nicht sehen konnte, was er da macht, er rumgemacht hat mit allen drei anwesenden Frauen, die da waren. Ich glaube, Carina, Cecilia auf jeden Fall und wer doch? Selina?
Ja.
Ich glaube schon, ne?
Ja. Mhm.
Ja, bei Selina, genau, das war das Lustige an der ganzen Geschichte, dass sie, das ist eben meine Lieblingsgeschichte, ist mittlerweile bei Are You The One, Reality Stars in Love Staffel 2, und zwar Lukas. Also Lukas ist für mich wirklich das Highlight der Staffel, weil es gab mehrere super lustige Szenen, wo er dann teilweise mal reingeschnitten werden musste, weil er sich einfach, sag ich mal, leistungstechnisch einfach in den Vordergrund gespielt hat, indem er sich dann in Folge 6 auch ein Date erspielt hat natürlich. Weil er da irgendwie am schnellsten, was hat er gemacht?
BHs geöffnet
hat, genau. Und dann durfte er zum Date mit Selina und sein BH öffnen. Obwohl er ja super gut war, wurde er schon mal wieder so super schnell geschnitten im Zeitraffer. Man hat wieder gar nichts gesehen so richtig von ihm. Und danach auch nur das Nötigste, was man für dieses Date gebraucht hat. Und dann hatten sie auch noch, ich weiß nicht, ob sie quasi abgeklatscht haben hinter der Kamera, als er sich dann auch noch wehgetan hat. Irgendwie, dass er da auf dem Wasser ungünstig aufgeschlagen ist und so und erstmal behandelt werden musste. Auf jeden Fall mussten sie dann auch nicht sozusagen sein Einzeldate zeigen mit Selina. Immer noch ein großes Rätsel, was mit ihm los ist oder was er genau verbrochen hat auf jeden Fall. Ein sehr unsichtbarer und ungünstiger Auftritt, der ihm, glaube ich, nicht so viel bringt in der großen, weiten Welt von Instagram.
Nee, überhaupt nicht. Ich vergesse auch jede Woche, wie der heißt.
Ja.
Und dann denke ich so, ach, Lukas, okay.
Ja, den gibt's irgendwie.
Aber ich fand es auch so, nee.
Max ist auch so jemand, der wird doch auch nie gezeigt. Stimmt. Oder existiert da überhaupt?
Ja, aber der macht auch nichts.
Der macht auch nichts, den sieht man auch nie.
Ja, wir müssen nochmal zurück, vor allem zu Martin, glaube ich, weil den haben wir jetzt so ein bisschen aus dieser Gleichung mit Ricarda und Maurice rausgehalten, weil Martin hat ja eigentlich eine ganz angenehme Einstellung, dass er sagt, so, ich habe das nicht so wahrgenommen, dass bei Ricarda und Maurice das so super ernst ist und ich wollte halt was von der Ricarda, ich finde die irgendwie cool und deswegen habe ich mit ihr rumgemacht, das kann ich ja machen, kann er ja auch machen, aber mein Problem ist, wie er sich dann in der nächsten Folge verhalten hat, nachdem dann ja Maurice auf ihn einredet und natürlich auch Calvin und so, die sagen irgendwie, alle geben ihm so ein bisschen das Gefühl, dass er schon was hätte sagen sollen gegenüber Maurice irgendwie und Maurice macht ja dann auch das Argument, ja, aber bei mir hat Ricarda nie von dir gesprochen, deswegen ist sie gar nicht an dir interessiert und sie hat dich belogen und Martin nimmt es dann einfach so an und sagt, boah, krass, das ist eine richtige Bitch, Alter, die hat mich so hat irgendwie alles vorne und hinten keinen Sinn mehr ergeben und obwohl die eigentlich zu Recht einen kleinen Streit hatten, Maurice und Martin, ist es dann wieder so eine Jungsnummer, wo man ihm dann jedes Wort irgendwie abnimmt, so, und er hat so 100% recht obwohl er super sauer war auf mich zuvor. Und jetzt nehme ich ihm total ab, dass Ricarda jetzt auf einmal die Böse ist und so. Also ich habe das gar nicht verstanden, warum Martin dann so schnell irgendwie umschwingt von eigentlich ein cooler Typ zu, jetzt bin ich doch wieder der Frauenhasser so.
Ja, ich glaube, die lassen sich da einfach so super leicht bequatschen dann. Das ist halt auch immer dieses Bro-Ding, was die dann da immer fahren.
Das ist und einfach in jedem
Maurice
Format
und
so.
Martin. Ja, das ist jedes Mal so.
Überall
immer
so meine Bros, die ganze Zeit. Und ja, wir vertrauen uns. Und ja, Hauptsache die Frauen sind immer so schlecht und die Bösen hier.
Ja, vor allem hat das auch dieses Argument, hat er doch überhaupt keinen Sinn gemacht, zu sagen, ja, siehst du, sie benutzt dich nur und die will gar nichts von dir. Weil Martin will ja auch nicht wirklich was von Ricarda. Das hat er auch die ganze Zeit gesagt. Er meint dann so, ja, das ist hier nicht Love Island. Und da muss man jetzt hier nicht irgendwie auf super ernst tun und kann sich halt immer mal so ein bisschen kennenlernen und kann sich auch mal küssen. Irgendwann ist es halt so umgeschlagen, anstatt einfach bei dieser Meinung zu bleiben und zu sagen, ja, sorry, dass ich nichts gesagt habe, aber ich hatte halt Bock.
Aber ich finde, ihr beide ignoriert jetzt auch den Fakt, dass er ja total gut aussieht und auch halt auch Geld hat. Also das kommt jetzt bei mir noch ein bisschen zu kurz, ehrlich gesagt, dass er halt schon eigentlich ganz cool ist und das eigentlich gar nicht nötig hätte, das Ganze. Und er hat ja auch noch was danach gesagt. Er hat das jetzt auch erzählt. Ich habe Geld, ich habe das und das. Und das habe ich habe es, glaube ich, 20 Mal zurückgespult. Ich habe es nicht akustisch verstanden, was er da gesagt hat. Deswegen, weiß ich nicht, habt ihr das verstanden? Weil ich würde es gerne wissen, was er da noch alles, also was hat er noch alles? Geld, gutes Aussehen und was noch? Was ist andere?
Ich habe keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Schade. Wenn es jemand gehört hat, sagt es uns bei Twitter oder bei Instagram. Ich habe es versucht zu entziffern, aber vielleicht ist irgendjemand von euch Lippenleserin oder so und kann uns das vielleicht irgendwie mitteilen. Mich würde es sehr interessieren auf jeden Fall. Ja, dann hat Ricarda irgendwann geweint und die Katastrophe ist perfekt sozusagen. Wobei, ja, am Ende gab es dann wieder so einen Zusammenschnitt, wo man gesehen hat, okay, die haben sich danach doch wieder geküsst und dann war doch wieder auf einmal alles gut, obwohl Maurice zwischenzeitlich auch bei Cecilia war und so. Auch das ist sehr, sehr undurchsichtig, ob die jetzt wirklich sauer aufeinander sind oder ob die einfach nur dieses Love Triangle alle drei ganz geil finden, auch dass die da so eine Storyline haben, wo sie jetzt einfach mal konsequent auch dann natürlich auch immer die Gags bekommen von Sophia Tomalla, wo sich dann Ricarda immer so künstlich drüber aufregen muss, ne, mit diesen ganzen Handjob-Gags. Und dann muss sie sagen, ja, aber es reicht doch jetzt endlich mal, obwohl sie genau weiß, okay, ich habe hier gerade mega Sendezeit am Start.
Ja, aber es ist ja trotzdem irgendwie unangenehm. Also sie hat ja wirklich nicht mehr aufgehört. So.
Ja, sie hat auch, das heißt, Spiel, auch schon. Hat sie zweimal hintereinander den Gag gebracht und zweimal hintereinander hergeschwiegen, so, ja, mich regt das jetzt hier auf, dass das so gemacht wird.
Aber glaubt ihr, das weiß Sophia Tomalla, dass sie das ständig macht? Oder glaubt ihr, sie findet das selber witzig? Weil ich glaube jetzt speziell in dieser Situation, ihr ist völlig klar, dass das alles nicht mehr witzig ist und dass sie da total diesen Gag zu Tode reitet. Aber genau das will sie halt. Genau so will sie jetzt Ricarda auf die Eier gehen.
Das glaube ich auch. Ja. Also die wird schon irgendwie merken, dass es eigentlich gereicht hätte. Aber ich bin ja eh nicht so wirklich an sich kein Sophia Tomalla-Fan. Also in der Sendung hat sie sich natürlich da so einen krassen Platz erschaffen. Aber an sich gibt die mir manchmal so ein bisschen, also es mag jetzt eine steile These sein, aber ich glaube, dass die ein kleines bisschen auch nicht so, also dass die Frauen auch nicht so gerne mag. Das glaube ich manchmal, aber da habe ich, also ich habe da keine Beweise für. Don't sue me, Sophia Tomalla.
Ja.
Aber das ist irgendwie manchmal so mein Gefühl, dass sie auch so ein bisschen so, aha, da hast du also mal schön Handjob und gab es eigentlich einen Handjob und so, das ist irgendwie, mir ist manchmal ein bisschen zu viel.
Ja, hier, mit Jessie aus der letzten Staffel, also die, ja, und die Brüste hast du auch machen lassen, ne? Und so in der,
ja, die reitet da mal so krass drauf rum.
Ja, aber man muss sagen, also es gab schon auch genügend Männer, die quasi von ihr auf den Arsch bekommen haben, ne?
Ja, sie hasst einfach alle, habe ich das Gefühl. Also sie mobbt einfach alle. Straight, ja, weil sie daran Spaß hat. Sie erfreut sich daran, die anderen leiden zu sehen, weil sie sich so in einer höheren Position sieht als die. Und das sind hier die Dummen hier, die hier versuchen, Liebe zu finden. Und dann.
Ja, ich muss sagen, ich bin da immer noch eher positiv eingestellt. Also ich finde das immer noch eher gut als jetzt so eine total weichgespülte Moderation.
Ja.
Ich schaue niemanden an, aber ich schaue Richtung Köln, Richtung MMC-Studios, Richtung Promi Big Brother. Also da würde ich schon sagen, da könnte man sich so ein paar Prozentpunkte von Sophia Tomalla abschneiden Und Sophia Tomala wäre dann, wenn diese paar Prozentpunkte abgeschnitten wären, in einer optimalen Verfassung. Also da sind schon ein paar Punkte zu viel bei ihr, das muss man schon sagen. Aber ich finde es noch eher förderlich für das Format, dass sie so ist, als wenn sie ein bisschen runterdrehen würde.
Ja, also es geht schon, aber es gab, wie gesagt, auch schon Momente, wo ich irgendwie ein bisschen Mitleid mit manchen Leuten hatte. Und das will ich eigentlich nicht, wenn ich das gucke.
Ja. Ach, ja. Mit wem hast du Mitleid?
Ja, bis jetzt mit noch keinem, aber in den anderen Staffeln, da gab es schon so kleinere Dinge.
Wir hatten ja die Matching Night und das jetzt vielleicht abschließend nochmal, also die Leute, die zusammenstanden, waren Isabel und Martin, Anna und Micha, Gina und Amadou, Luisa und Kelvin, Franziska und Lukas, Selina und Max, Zoe und Lukas, Carina und Fabio, Cecilia und Pharrell. Und es gab zwei Lichter, die angingen. Ist da jemand dabei von diesen Matches, wo ihr sagt, das könnte am Ende das sein, was auch tatsächlich ein Perfect Match ist? Oder habt ihr abseits davon schon irgendwelche neuen Indizien oder irgendwelche neuen Ahnungen, wer ein Perfect Match sein könnte?
Also ich könnte mir recht gut vorstellen, dass Isabel und Kelvin eins sein könnten. Also bei dem Date haben die sich auch richtig gut verstanden. Ich würde, dass die optisch, glaube ich, auch ganz gut zusammenpassen würden.
Weil sonst gab es immer so ein Couple, wo man so von Anfang an dachte, ja, die sind auf jeden Fall eins. Und dann hat sich das irgendwie so durchgezogen durch die Sendung. Aber bis jetzt gibt's das irgendwie noch nicht, weil die weil die mixen ja auch ganz gut durch so. Aber ich fand auch Isabel und Kelvin, die fand ich irgendwie ganz süß zusammen.
Aber letzte Woche fanden wir ja Franziska und Kelvin ganz süß zusammen, ne? Ja.
Nee, das ist vorbei. Das war nur ein ganz kurzer Augenblick.
Eigentlich. Ich finde
ja, aber ich glaube, die sind kein Match.
Alle sind süß mit Kelvin. Weil Kelvin aber dabei ist.
Aber
ja, stimmt.
Vielleicht nicht, aber.
Was ist mit Zoe und Lukas? Passen die nicht super gut zusammen? Ich habe bei dem Couple danach aufgeschrieben in Klammern, weil da gibt es ja dann noch einen kurzen Ausschnitt aus dem Sprechzimmer. Dann habe ich aufgeschrieben, ist sein Mikro überhaupt an? Weil es klingt so, als wird das Mikro ausgeschaltet von Lukas. Ach, das feiere ich am meisten an der Staffel irgendwie, dass Lukas hier nicht so ganz vorkommt. Aber naja, ja, ich weiß nicht, Cecilia und Pharrell könnte noch sein, ne? Und ja. Luisa und Kelvin hat man anfangs gedacht, die standen jetzt hier zusammen und es ging zwei Lichter an, also könnte auch möglich sein. Gina und Amadou, weiß ich nicht, glaube ich jetzt eher mal nicht. Und die einzigen, die wirklich im Vergleich zur ersten Matching Night zusammenstanden, waren Anna und Micha. Also das ist ja das, was du gerade gesagt hast, Nathalie. Also das wäre bisher das durchgängige Paar, glaube ich.
Ach so.
Ja, oder? Stimmt.
Ja, aber ich weiß nicht, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen.
Ich will es mir nicht vorstellen.
Ja, deswegen, das auch nicht.
Ja. Gut, ich würde sagen, wenn ihr nichts mehr habt, Are You The One, Haken dahinter und wir warten auf die kommenden Folgen, mehr Matching Nights, mehr Sophia Tomala, die auf Konfro aus ist und da schon mit so einer Mütze reingeht. Das sagt sie auch so, kommt sie so an und sagt, ich hab heute Bock zu sticheln, so. Dann geht's los. Also ja, ich bin immer noch ein bisschen positiv gestimmt dahingehend, aber mal gucken, wie es weitergeht. Okay, Are You The One damit geschafft. Wir gehen zu den News, bevor wir gleich nochmal Detlef muss Reisen machen und natürlich auch gleich über Better Call Saul sprechen. Ja, womit fangen wir an? Wir fangen an mit DSDS, denn bei DSDS ist ja klar, Dieter Bohlen kehrt zurück und es gibt eine letzte 20. Staffel. Das haben wir hier schon besprochen und jetzt hat die Bild am Sonntag spekuliert über weitere Leute für die Jury und schon mehr oder weniger vermeldet, dass einer zurückkehrt in die Jury und zwar Ex-DSDS-Gewinner und Bohlen-Best-Friend Pietro Lombardi soll in der finalen Staffel in der Jury sitzen.
Toll.
Yay.
Jubel kommt aus Amsterdam, kommt von Nathalie.
Ich hätte mich gefreut, wenn so einen von den richtig alten Gewinnern jemand gekommen
ja.
wäre.
Ja. So Grazia oder so. Die hat nicht mal gewonnen, aber egal.
Nein.
Juliet hat auch nicht gewonnen.
Nee, so Thomas Godoy oder sowas.
Thomas Godoy.
Keine Ahnung, das ist mir gerade eingefallen.
Tobias Redner.
Eli Erl.
Genau. Der Daniel Schumacher.
Ja, genau, der auch. Mersat Marashi.
Da hat man ja auch schon angekündigt, ne, dass solche Leute auch irgendwie in der Show dann vorkommen sollen. und dass man jetzt in dieser Jury vielleicht dann eher wirklich auf vergangene Größen aus der Jury eben setzt. Man hätte jetzt vielleicht sich tatsächlich wünschen können, vielleicht sogar jemand wie Thomas Stein, ne, Staffel 1 damals dabei. Stimmt. Auch diese eine, wo man nie den Namen weiß von diesen einen super, dieser Dünne mit der Brille.
Thomas Buch,
genau, hier, genau. Den hätte man auch mal wieder zurück, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, aber hätte man auch noch mal zurückholen können oder irgendwie Bär Leska oder so.
Also ich habe keine kennt. Ahnung von diesem Namen, also das ist auch irgendwelche random Namen.
Du warst noch nicht geboren, Julia.
Also, okay, tut mir leid.
Nee, aber auch so Größen, Anja Lukas-Eder oder irgendwie Nina Eichinger oder
Nina
Patrick Nuo.
Kaskada, die Kaulitz-Zwillinge, das finde ich auch gut.
Ja, genau. Aber die sind ja bei ProSieben mittlerweile.
Ja.
Die Bild am Sonntag hat aber auch noch spekuliert über einen anderen Namen, der zurückkehren könnte, denn der Platz Nummer 3 in der Jury wäre ja noch offen. Und sie haben gesagt, dass eine Frau zurückkehren könnte, und zwar Shirin David für diesen dritten Platz.
Okay, das hätte ich jetzt irgendwie nicht.
Hätte ich auch nicht erwartet, weil die ist doch jetzt extrem erfolgreich und die hat ja voll viel zu tun, also dass sie sich darauf nochmal einlässt.
Ja, aber das hätte man ja davor, finde ich, auch nicht gedacht. Also sie war jetzt noch nicht so ganz erfolgreich davor wie jetzt, selbst davor war eigentlich DSDS schon gefühlt meilenweit unter ihr, so vom Niveau.
Aber wurde die nicht so komplett gemobbt dann auch auf Twitter und alle haben sich über sie lustig gemacht?
Ja, aber das haben DSDS-Jurymitglieder so an sich, dass sie gemobbt werden.
Ja, durch.
Und selten zu Unrecht. Also sind wir mal froh, glaube ich, dass sie nicht den Wendler und nicht Xavier Naidoo zurückholen. Das wäre dann noch die schlechtere Alternative gewesen.
Ja,
aber,
oder Maite Kelly.
Ja, Maite, ja.
Maite Kelly. Ja, genau. Es gäbe noch schwierigere, schlimmere Comebacker. Aber ich finde, Pietro und Shirin kann man auf jeden Fall machen, wenn man das jetzt so kultmäßig aufziehen will.
Die beiden sind ja auch so dieselbe Zielgruppe, oder? Also mir fehlt da jemand Älteres vielleicht, oder?
Ja, ich würde sagen, dass Shirin schon eine coolere Zielgruppe hat als Pietro Lombardi. Ich weiß aber nicht ganz genau, wer Pietro Lombardi ist.
Nee, ist genau dieselbe Zielgruppe.
Ja. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das nur dazu zu DSDS. Das war die Meldung vom Sonntag. Dann gehen wir weiter zu ProSieben. Da wissen wir schon seit einiger Zeit, dass der Sonntagabend umgebaut wird, weil keine Filme dort mehr gezeigt werden sollen. Stattdessen will man am 5. Abend dann in der Woche Eigenproduktion senden. Also sonntagabends sollen quasi große Shows bald laufen. Und jetzt ist auch klar, ab wann? Und zwar ab dem 18. September. Und los geht's mit der Show, die wir damals eben auch schon besprochen hatten. Und zwar Local Hero, wo Promis spannende Traditionen und skurrile Bräuche aus gewissen Ländern dann lernen. Und die beiden Promis, die da pro Folge antreten, die treten gegeneinander an und müssen dann in kuriosen Wettkämpfen oder sowas gegeneinander antreten. Also ja, Duell um die Welt, nur ohne Joko und Klaas quasi. So ein bisschen, obwohl es dann wahrscheinlich auch nicht so ganz extrem werden soll, von wegen irgendwie Mund zunähen oder sowas. Das wird es eher nicht geben. Stattdessen ist schon bekannt, in der ersten Folge treten an Jenke von Wilmsdorf und Nikita Thompson. Die beiden müssen nach Mexiko und erlernen dort unter anderem das Ballspiel Ulama. Folge 2 ist Edin Hasanovic und Ken Duken. Folge 3 Verona Poth und Vigal Boning, das finde ich nicht schlecht. Und Folge 4 Thomas Hajo und Michael Michalski treten gegeneinander an.
Oh, die beiden. Wollen die halt wieder so ein Topmodel-Duell machen oder was?
Aufgeregt, come on. Nee, aber weiß ich nicht. Lockt diese Show euch vor den Öfen hervor und wird die euch quasi sonntagabends zu ProSieben schalten lassen, dann ist ja die Frage. Wenn dann so ein Parallelprogramm läuft, wie beispielsweise jetzt Grill den Hänsler, Nathalie, für uns oder Kitchen Impossible, also kann das da gegen irgendwie anstinken?
Nee, also für mich nicht. Ich muss meine gute alte Kochsendung gucken am Sonntagabend.
Ja, ich auch. Kitchen Impossible. Das ist gesetzt. Da kommt nichts dran vorbei.
Ja, also ich bin da ähnlich. Also ich kann mir schon erklären, woher das kommt. Eben vom Erfolg von beispielsweise Kitchen Impossible am Sonntagabend. Ne, das ist ja ganz offensichtlich so, dass es so eine Mischung ist aus Kitchen Impossible und Duell um die Welt. Große Bilder, Sonntagabends, andere Länder. Das haben alle Formate ja an sich, die jetzt hier am Sonntagabend laufen sollen. Künftig bei ProSieben gibt's ja auch schon andere, die angekündigt sind. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Milchmädchenrechnung, dass man sich so ein bisschen einfach so umschaut, was funktioniert gut, können wir das auch machen und dann irgendwie ein bisschen auf gut Glück versucht, ob das klappt. Aber ich glaube nicht, dass es klappen wird. Ich glaube nicht, dass das erfolgreich sein wird. Dann waren wir ja gerade im Zuge von Thomas Hajo und Michael Michalski bei Germany's Next Topmodel. In der vergangenen Staffel hat ja vor allem eine Kandidatin da Aufsehen erregt, und zwar Lieselotte, ne, die ältere Kandidatin, zum ersten Mal dabei und auch viel zu lange dabei, glaube ich, nach Meinung von den meisten ZuschauerInnen. Und jetzt ist klar, dass Lieselotte bald mehr zu tun bekommt, und zwar in Sat.1. Sie bekommt nämlich eine Dating-Show. Man kann bald Lieselotte daten, und zwar nicht in einer eigenen Produktion jetzt, die irgendwie zur Primetime läuft, sondern dieses Format, diese Dating-Show, läuft im Rahmen von Volles Haus, also diese neue Vorabendshow von Sat.1. Also was wir ja letzte Woche, Nathalie, besprochen haben, Jasmin Wagner, Blümchen und Jochen Schropp moderieren das. 3 Stunden dann immer am Vorabend, und eben eines von diesen vielen Formaten, was innerhalb dieser Show dann zelebriert wird, ist also auch die Lieselotte Dating Show.
Ja, schade irgendwie. Ich hätte das geil gefunden, wenn die wie Claudia Obert so eine komplette Sendung bekommen hätte.
Hättest du es wirklich geil gefunden? Ich nehme mich nicht. Ich bin eher froh, dass es so läuft, weil du meinst jetzt so ein House of Love Format quasi. Cora's House of Love, Claudia's House of Love. Aber die waren doch alle scheiße. Ich bin doch alle richtiger Rotz.
Ja, natürlich. Aber ja, das ist doch, ich hätte mir jetzt ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwie so eine Prise Trash hätte ich gerne gehabt.
Ja, aber ich glaube, das dass wird, das glaub ich, so extra trashig wird. Ich glaube, da ist noch weniger Budget dahinter, wenn es einfach nur quasi ein Beitrag ist innerhalb von einer Vorabendshow. Also das muss ja super billig sein und man kann sich jetzt schon bewerben. So, das wird dann bestimmt auch nicht das große Casting jetzt geben, nee, dass man da so hundertprozentig schaut, passt ja perfekt zu Lieselotte, sondern es würden dann einfach die Erstbesten da genommen, die irgendwie da irgendwie anrufen. Und deswegen, also ich glaube, das wird super trashy und super, ja, also genau das, was wir wollten eigentlich. Und da brauche ich kein House of Love Format bei Join dann dafür, glaube ich.
Ja, vielleicht wird es auch schon wieder gedreht im Promi Big Brother Haus nach der Staffel.
Ja, oder vor der Staffel, ne? Das kann
ja
auch
stimmt,
sein. Das
genau.
Vor der Staffel.
Stimmt.
Da kriegen wir schon exklusive Einblicke.
Weiterhin das große Rätsel dieses Jahr bleibt: Was ist mit Promi Big Brother? Ich habe wirklich den Google Alert aktiviert bei PromiBB aktuell. Und da kommt nichts. Es gibt keine Nachrichten zu Promi Big Brother. Immer wieder schaue ich irgendein Gerücht. Was ist damit? Es passiert nichts. Bitte, erlösen Sie uns von...
Aber es ist doch angekündigt worden, oder?
Es ist angekündigt für Ende des Jahres, genau. Aber langsam kommen wir ja in Richtung, wo man dann auch schon mal so erste Gerüchte um den Cast bekommen müsste normalerweise. Und ich muss sagen, es ist für mich die skandalöseste und schlechteste Programmentscheidung, weil ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der gerade jetzt, wo eigentlich nur noch so, also Ex on the Beach ist jetzt in den letzten Zügen und I the One läuft gerade, Sommerhaus fängt auch bald an, aber jetzt ist gerade so ein bisschen Trockenzeit, trash-technisch. Jetzt ist auch Sommerpause gerade bei so vielen Sachen. Und jetzt würde Promi Big Brother gerade reinpassen. Man hat keine WM, ne, die jetzt irgendwie den Sommer blockieren würde. Die WM ist im Winter. Und dann sagt Promi Big Brother, okay, dann machen wir halt Winter und laufen gleichzeitig mit der WM. Ich check's nicht. Ich check's wirklich nicht. Und deswegen halte ich das aktuell für die skandalöseste Programmentscheidung der jüngeren Vergangenheit, dass man Promi Big Brother nicht jetzt sendet, wenn ich das will, sondern irgendwann abwartet. Ich weiß auch nicht. Ja, auf jeden Fall brauche ich da bald Neuigkeiten. Also wenn ihr zuhört von ProSieben Sat.1,
ja, bitte
mal
meldet
was.
Euch.
Genau, ja, bitte melden Sie sich.
Weil das
bei.
Ist auch einfach eine Belastung für uns alle, wenn Dennis,
ja,
wenn der fällt in ein Loch.
Wenn das nicht kriegt, Promi Big Brother.
Es gibt bald eine weitere Dating-Show bei Join. Das ist für euch beide dann, oder für Nathalie jetzt gerade. Du hast gerade ausgedrückt, dass du heute gerne was hättest in der Richtung. Und ja, ich habe was für dich. Und zwar ist ja auch schon seit längerem angekündigt, dass es diese Period-Dating-Show geben wird, namens Love is King. Haben wir ja schon öfter hier mal drüber gesprochen. Also eine Dating-Show, in der es um, ja, also eine Zeitreise ins Mittelalter geht quasi. Alles quasi im Ton des Mittelalters. Die haben alle altertümliche Klamotten an. Es wird wohl auch so zelebriert werden, dass es eben Ballabende geben wird, pompöse Gewänder, respektvolle Umgangsformen, Kommunikationsmöglichkeiten wie einst bei Hofe steht hier dabei. Und jetzt ist eben bekannt, wann das laufen wird, und zwar ab dem 8. September. Also
Oi.
Auch schon sehr bald tatsächlich, genau. Auch schon ein bisschen früher, als ich dachte. Und ja, ihr dürft jetzt mal ein bisschen raten, wer das Ganze moderiert. Es gibt eine Queen, nämlich, die hier durch die Sendung anscheinend führen wird. Und wer ist diese Queen? Wer glaubt ihr?
Wer könnte das sein? Bei Join? Ah, ist bestimmt irgendwas Unspektakuläres.
Es kommt darauf an, was du als spektakulär bezeichnest. Ich würde sagen, es ist eher, ja, nee, ich würde eher sagen, es geht Richtung Spektakel.
Dann ist es
Natascha Ochsenknecht.
Ah, ja. Also nah dran, aber es ist nicht Natascha Ochsenknecht, die ja damals das Mom-Wiedersehen
ja, eben. Genau, deswegen bin ich auch dran gekommen, ja.
Hast du auch Mom geschaut damals?
Nee.
Oh. Ach, schade, hatten wir dich nicht.
Nein, aber ich habe es halt immer im Podcast halt gehört, weil ich das nicht übersprungen habe, den Teil. Und dann, ja, habe ich das.
Moment, was? Du hast es übersprungen? Ja. Ich wollte gerade sagen,
nein,
du hast es gehört.
Ich habe das nicht übersprungen, aber manchmal überspringe ich Sachen, die ich nicht geguckt habe.
Das gibt's ja nicht. Ja. Mach das nicht nach. Nicht nachmachen. Das darf man nicht. Man darf, außer bei der Call darf man nichts überspringen. Aus Spoiler.
Achso, der Teil, wo ich komme, immer den davon überspringen dann.
Nein, das natürlich nicht. Ja, nein, aber ich meine, ne, du ja, warst ja, ja bisher nee, nur diesen Teil
ja, ja, klar.
Aber also heute die Teile überspringen, wo du sprichst, wäre nicht klug auf jeden Fall. Das ist keine gute Folge, glaube ich dann. Nee, aber wer wird das moderieren? Natürlich kommt nur eine in Frage, die jetzt in den vergangenen Wochen schon für ProSieben vor der Kamera stand. Natürlich ist es Queen Olivia Jones.
Ah. Oh, hä? Okay.
Hä, aber das passt doch gar nicht, oder?
Warum?
Also Warum nee, passt weil, das nicht? Also ich habe mir so gedacht, wenn die da diese alten Kleider tragen und dieses altertümliche Setting, da passt doch sie nicht rein.
Doch, Olivia Jones im Gewand.
Also. Ich glaube, genau da passt sie rein. Also ich glaube, dass sie genau sowas rocken könnte. Mhm. Also eine Natascha Ochsenknecht, die trägt das ganze Jahr Dirndl. Ich meine, die wird da nicht groß auffallen.
Ja gut, also. Das stimmt.
Ja.
Ich finde, das ist jetzt zwar eine erwartbare und irgendwie eher langweilige Wahl, aber total passend. Also so inhaltlich finde ich total passend. Und sie macht es ja auch gut. Sie hat es ja auch beim Promi-Büsen gut gemacht.
Ja, ja, also sie kann auf jeden Fall moderieren. Ja, sie ist dafür nicht langweilig.
Genau. Deswegen finde ich immer noch, dass das doch ganz interessant klingt. Love is King ab 8. September bei Join. Die Folgen kommen dann wöchentlich und nur die erste ist frei empfangbar. Das heißt, man müsste wieder Join Plus aktivieren.
Ja.
Ja, mal schauen, ob wir das dann machen werden. Ich würde sagen mal eher ja. Erste Folge mal abwarten, ne? Ja, und dann noch ganz kurz, ist kurz vor Aufnahme reingekommen die Nachricht. Hart aber fair, Frank Plasberg tritt ab und der neue Moderator, der zum neuen Jahr einsteigt, ja, hast du noch gar nicht mitbekommen, ne, in Holland.
Nein.
Neuer Moderator ist Louis Klamroth. Mit 32 folgt er auf Frank Plasberg und macht es jetzt ab
aber warum hört er auf?
Dem kommenden Jahr. Naja, der ist 65. Ich denke mal, der hat das jetzt 22 Jahre lang gemacht, habe ich mir aufgeschrieben. Und das ist so ein typischer Name, den ich irgendwie bald mal bei der Masked Singer sehe. So, deswegen kann ich mir das irgendwie vorstellen, dass der da mal bald zu sehen sein wird und mehr Zeit für solche Sachen haben will. Ich kann mir durchaus vorstellen, der war ja auch in manchen Quiz-Sendungen schon auch dabei mit seiner Frau auch gerne mal und so. Kann mir vorstellen, dass er auf sowas Bock hat, irgendwie noch so ein bisschen Fernsehen, aber halt eher als Gast und Quiz-Typ und so vielleicht. Dann haben wir die News geschafft und gehen jetzt nach Holland tatsächlich. Also jetzt gehen wir zu Detlef muss reisen, beziehungsweise Jule muss reisen oder du durftest reisen, du darfst aktuell immer noch reisen und hast dich aber freundlicherweise bereit erklärt, sozusagen eine Tradition dieses Podcasts aufleben zu lassen. Und zwar, wenn eine Gästin oder ein Gast in eine Stadt reist, in die auch Detlef Stevens gereist ist, dann wird danach hier im Podcast drüber gesprochen. Und das geht auch direkt an Anni, die sich zu dieser Sekunde in Reykjavik befindet und deswegen auch bald hier über Detlefs Reisen sprechen darf. Und jetzt hat es eben dich getroffen. Du bist in Amsterdam, Detlef war in Amsterdam 2014 oder 2013, wann es gedreht wurde. Und deswegen reden wir jetzt nochmal über eine uralte Folge von Detlef muss reisen. Grüße auch übrigens an Daniel, der uns ja, also ich glaube, er hört uns tatsächlich. Also er Wirklich? Abonniert uns auf jeden Fall bei Instagram. Und deswegen gehe ich davon aus, dass er Wind davon bekommen hat, dass wir hier gerne mal über Detlef muss reisen, meine Lieblingssendung sprechen. Gerne auch mal eingeladen übrigens, Daniel. Das wäre natürlich eine große Ehre für mich. Da wäre ich wirklich starstruck, wenn hier Daniel von Detlef muss reisen auf einmal auf der Matte stehen würde. Deswegen gerne eingeladen. Jetzt aber erstmal Jule, du bist in Amsterdam und machst sozusagen dieselbe Reise, die Detlef gemacht hat. Auch hier meine Eingangsfrage, die ich ja schon Jana und auch Selma gefragt habe. Wie unterscheidet sich deine Reiseerfahrung von der von Detlef Stevens?
Also ich bin ja jetzt nicht so der größte Detlef-Fan. Also ich gucke ja nicht so viele Sachen von ihm und kenne ihn jetzt nicht so krass. Aber ich kenne halt nur, dass er immer so sehr schnell genervt wird und sehr schnell ausrastet. Und ja, also im Gegensatz zu ihm hatte ich auf jeden Fall schon, also eigentlich die ganze Zeit eine sehr, sehr gute Zeit in Amsterdam. Und bei ihm war es ja so ein bisschen ein Auf und Ab der Emotionen. Also in dem einen Moment hat er mich richtig gefreut und war so voll glücklich. Und im anderen war er wieder richtig genervt und hat jeden gehasst. Und unsere Programmpunkte haben sich auch etwas unterschieden. Also haben wir, glaube ich, die Stadt auch ein bisschen anders wahrgenommen. Aber ja.
Du warst, glaube ich, einfach nur im Erotikmuseum die ganze Zeit. Und deswegen, die ganze das Zeit war der einzige Programmpunkt.
Ja, ich wollte tatsächlich sogar auch nicht in das Museum, sondern, glaube ich, in das Sexmuseum, weil das relativ... Ich glaube, das ist ein bisschen größer, aber das ist relativ teuer. Deswegen sind wir da nicht reingegangen. Sonst wäre ich da auch gerne reingegangen.
An den Grachten warst du, glaube ich, oder? Auch genau ja, wie Detlef. Warst du auch mit dem Tretboot unterwegs?
Ja, nee, leider nicht. Also ich war ja doch nur einen Tag. Also wir haben davon einen Tagesausflug gemacht. Deswegen sind wir ja nicht Tretboot gefahren. Ich hätte da aber auch ehrlicherweise keine Lust, dort Tretboot zu fahren, ehrlicherweise, weil da auch richtig viele Boote rumfahren. Und ich hätte irgendwie so Angst, dass ich die dann irgendwie anfahre oder sowas oder von denen verschluckt werde. Ja.
Nathalie, du hast jetzt auch deine erste Folge Detlef muss reisen geschaut. Mhm. Was ist dein Eindruck? Hast du es bereut, dass ich dir diese Hausaufgabe aufgetragen habe?
Nee, bereut habe ich es nicht, aber ich habe ehrlich gesagt den ganzen Tag immer so dran gedacht, oh, ich muss es noch gucken, ich muss es noch gucken. Und dann irgendwann so kurz vor der Aufnahme hatte ich noch so ungefähr eine Stunde Zeit und dann habe ich so gedacht, ja, Cookies hätt's wirklich noch oder lass ich's einfach und überlass den anderen beiden quasi die Aufgabe, mir zu erzählen, was da passiert ist. Und dann habe ich's doch noch geguckt und dachte zwischendurch so, warum eigentlich?
Warum? Aber du verstehst also den Hype nicht, den ich jetzt hier seit Jahren mache. Verstehe ich dich richtig?
Also ich verstehe es also schon ein bisschen, weil der Daniel, der macht das ja auch ganz gut, dass er da auch immer ja so dumme Nachfragen stellt, auf die Detlef ja sowieso keine Antwort hat. Ja. Also das ist halt irgendwie ganz cool. Aber
warum?
In dieser ja, aber in dieser Folge, das wiederholt sich ja alles einfach nur. Also die machen irgendwas und dann sagt Detlef so, ja, aber Daniel, aber nee, also das mache ich wirklich nicht. Also das habe ich hier gesagt, ich gehe hier nicht in einen Coffeeshop und Drogen ist wirklich gar nichts für mich. Und dann irgendwie sagt er so,
du
ja,
King
doch,
of Cannabis.
Ja, genau, du musst jetzt hier einen Joint drehen. Und der sagt dann, hä, sehe ich aus wie jemand, der einen Joint dreht? Und dann ja. Gehen sie zum Wohnwagen und er sagt, ja, sehe ich aus wie jemand, der campt?
Selbe Schreiber, der hat dasselbe Gag in der Folge, ne? Ja. Ja, ist mir auch aufgefallen. Ich habe es auch nochmal angeschaut. Ich glaube, zum dritten Mal in den letzten zwei Monaten oder so diese Folge.
Ja. Ich habe das Gefühl, du kennst ja auch auswendig die Folgen einfach.
Ja, was war eigentlich dein erster Eindruck vom Campingplatz, Jule?
Ja, ne? Also sah
asozial.
Ja, also weiß ich jetzt nicht. Also ich kenne jetzt auch nicht so viele Camping.
Mann, du sollst den Gag machen. Ich habe die Frage nur gestellt, damit du asozial sagst.
Ja, aber warum soll ich denn asozial sagen? Wer erst gesagt
hat. Das hat sie auch zum TikTok-Meme geschafft, diese Szene, ne? Ja, also zumindest in meiner Timeline. Ging diese Szene so richtig ab, auf jeden Fall. Und auch die Szene mit dem Käse, ne? Also ich verstehe es nicht, warum muss ich jetzt hier diesen Käse durch die Gegend tragen und so. Das ist auch eine super Szene, die auch bei TikTok schön verwertet wurde und so. Deswegen, Detlef muss reisen, absoluter Kultklassiker. Deiner Meinung nach also nicht, Nathalie, du hättest Einspruch dagegen.
Nee, das will ich damit nicht sagen. Ich habe ja bis jetzt auch nur die eine Folge gesehen. Möchte ich jetzt kein schnelles Urteil mehr erlauben. Aber ja, ich hätte irgendwie gedacht, dass da ein bisschen mehr passiert.
Ja, in Amsterdam kannst du ja auch nicht so viel machen. Also da gibt's auch nicht so viele Sachen. Also die haben ja schon das Beste rausgeholt eigentlich.
Ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, es war irgendwie... Also dadurch hat's halt auch seinen Charme, dadurch, dass nicht so viel passiert und man da irgendwie so eine 10-minütige Szene hat, wo die halt in diesem Tretboot sitzen. und er sich halt verfährt und nichts passiert.
Der Arsch des Kameramanns
nass. Ja, genau. Und der dann so sagt, ja, hier ist nass, jetzt ist mein Arsch nass. Und der so, ja, musst du nochmal hier, willst ein Tempo. Also es geht halt ewig lang und dann trampelt er und sagt immer, oh, ich kann nicht mehr. So, und dann.
Die Szene ist auch deswegen so schön, weil sie den anderen Kameramann Timo so richtig einführt. Der ja für meine Begriffe der unsympathischste in dieser Gruppe ist. Und hier merkt man es so richtig geil. Weil er, also, das ist kein Vorwurf an Daniel, ne, der hier vielleicht zuhört. Toller Kameramann, der auch gute Bilder macht, aber in dieser Szene kommt er nicht so ganz gut raus, weil die stehen da auf dieser Brücke, ne, Daniel und Timo, und dann machen die sich so über ihn lustig. Ich meine, er sagt dann so, ich glaube, 800, der ist 800 Meter gerade irgendwie getreten und ist jetzt schon fertig. Hallo, 800 Meter, das ist voll lange. Er tritt alleine. Das ist anstrengend. Da kannst du mir sagen, was du willst. Und der tut immer so, als wäre es das Normalste der Welt. Auch diese Campingplatz-Szene, die wird ja auch von ihm dann so hinterfragt. Sagt Detlef, ja, ich find's asozial hier. Warum ist das asozial? Ich find's auch asozial. Also asozial ist ein großes Wort, aber ich find's auch scheiße, auf einem Campingplatz zu sein oder zu campen, finde ich auch scheiße. Timo kommt aus dieser Folge nicht gut raus, aber er trägt zu diesem Gesamteindruck bei, dass es, wie Nathalie ja jetzt auch bestätigt, ein authentischer Urlaub ist, und deswegen finde ich es eben auch gut, dass nicht so viel passiert oder dass auch aufs Geld immer so ein bisschen geachtet wird. Es werden jetzt nicht Riesenaktionen hier gebracht, sondern man macht aber so ganz normale Touristensachen. Mhm. Ja, man besucht dann auch noch hier die beiden Prostituierten, die älteren Damen im ältesten Café der Niederlande und so. Deswegen, also ich finde die Programmpunkte immer so schön authentisch gewählt. Mit manchen kann Detlef was anfangen, mit anderen nicht. Also zum Beispiel auch London, ne, die legendäre Szene. Er steht vor dem Big Ben und kann nicht mehr quasi. Er ist total ergriffen davon. In Reykjavik, er steht vor diesem, ne, vor diesen Fontänen da, von diesen Geysiren da, wo es da so rauspustet. Und da ist er auch beeindruckt. Also er sagt es ja auch, wenn er positiv von irgendwas überrascht ist. Und hier in Holland ist es von Anfang an so, dass er sehr, sehr negativ eingestellt ist dem Ganzen, weil er sehr große Vorurteile hat gegenüber Holland. Die baut er im Laufe der Folge so ein bisschen ab. Und am Ende, ne, als er dann hier in diesem Yoko Ono und John Lennon Hotelzimmer sitzt, dann sagt er ja auch, ja, so ein paar Sachen haben sich bestätigt. Ich denke bei Amsterdam immer noch an Kiffer und Nutten, aber eben auch an total nette Menschen, glaube ich, sagt er auch. Und deswegen, sowas finde ich dann authentisch. Er baut nicht seine kompletten Vorurteile ab. Er ist jetzt auch nicht restlos begeistert, das würde man ja auch merken. Aber er ist trotzdem meiner Meinung nach ehrlich, und das ist für so ein Format cool. Also ich kann nicht anders, als immer noch zu sagen, das ist immer noch ein gutes Format. Und das ist so ein Once-in-a-Lifetime-Format, was eigentlich nicht funktionieren darf oder was eigentlich zu egal ist, damit es funktionieren dürfte. Aber es funktioniert meiner Meinung nach aus allen Blickwinkeln. Und deswegen natürlich auch die legendäre Szene, die wir alle natürlich super lustig fanden, und zwar als Daniel vom Fahrrad umgefahren ist. Das muss man natürlich auch noch erwähnen in der...
Ey, das war aber fünfmal hintereinander angeguckt, weil ich das
ja,
so,
das war so spektakulär.
Das war so gut.
Ja, aber wie schnell das auch ging. Das der hat ja sogar nach geguckt, nach links und rechts, genau, und dann ja, auf einmal über den Haufen gefahren.
Ja, das war ein richtig heftiger Zusammenprall. Auch so, das war, der war richtig schnell, auch dieser Fahrradfahrer.
Ja.
Ja, und dann richtig aufs Maul gelegt auf jeden Fall. Und ja, ich meine, Daniel würde uns bestimmt auch zustimmen. Ne? Er hat es in dem Moment auch ein bisschen verdient gehabt. Ja. Natürlich, man freut sich dann immer so ein bisschen mit. Und deswegen, ja, Grüße an Daniel, Grüße an Detlef. Good afternoon, Mr. Detlef, würde ich am Ende sagen. Gut, dass ihr mitgeschaut habt und dass wir deine Erfahrungen von Amsterdam mit der von Detlef vergleichen durften. Nathalie schaut natürlich weiter jetzt erstmal. Jule natürlich auch. Und dann sprechen wir bald über andere Folgen. Mit Anni natürlich auch bald über die Reykjavik-Folge. Sie weiß noch nichts von ihrem Glück, aber kommt noch auf sie zu.
Ich bin ja im September auch in Paris, und es gibt ja auch eine Paris-Folge.
Genau, das werden wir auch noch machen. Sehr gut, dass ja, du es selbst sagst. Dann muss ich dich nicht irgendwie unangenehm darauf hinweisen, sondern das machst du von ganz alleine.
Ja.
Cool, dann haben wir schon ein Date quasi für deine, also du hast ein Date mit Paris und wir dann für die Folge Detlef muss reisen danach. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ans Eingemachte. Ich drücke mich auch ein bisschen davor, jetzt überzuleiten, aber wir müssen. Wir müssen jetzt über das Finale von Better Call Saul sprechen. Am Dienstag ist es gelaufen. 13. Folge von Better Call Saul in dieser 6. Staffel mit dem Titel Saul Gone. Und jetzt konnte man schon denken, okay, das wird jetzt bestimmt jetzt nicht ein offenes Ende werden, wenn das so klingt, und es wird in irgendeiner Form schon heftig werden, jetzt dazu Tschüss zu sagen nach so vielen Jahren. Ihr beide habt ja ein bisschen aufgeholt, ne, mit Better Call Saul. Ihr wart jetzt nicht seit Anfang an wirklich dabei und habt Woche für Woche geschaut, so wie ich, aber trotzdem, wie war für euch das emotionale Gefühl davor, jetzt in dieses Finale reinzugehen? Also habt ihr es vor euch hergeschoben oder ja, wart ihr sogar froh, dass es jetzt vorbei ist?
Vor mir hergeschoben habe ich es nicht. Ich habe irgendwie dann doch ganz schön Bock drauf gehabt, weil ich eben auch wissen wollte, inwieweit wir dann mit einigen Vermutungen doch richtig lagen, nachdem wir ja jetzt doch die ganzen Wochen über darüber spekuliert haben. Meine Stimmung war allgemein traurig und zufrieden zugleich.
Ja, also ich glaube, ich würde mich da auch anschließen. Ich habe mich auch ultra drauf gefreut, war aber auch immer so hin und her gerissen, weil ich nicht wollte, dass es endet. Aber auf der einen Seite war ich mir auch sicher, dass das ganze Team und bei der Costa, dass die ein wunderschönes Ende zaubern lassen werden, was perfekt auf die Charaktere passt. Und so ist am Ende auch passiert. Und ich hatte, als ich die Folge beendet habe, so einen dicken Kloß im Hals und ich musste dann erstmal so auf mein Leben wieder klarkommen, weil ich so dachte, oh Gott, diese Serie ist zu Ende, ich weiß gar nicht, was ich machen soll jetzt, und ja, musste das erstmal ein paar Stunden verarbeiten.
Ja, so ging es mir auch. Also ich hatte auch gar keine Angst davor. Also ich habe es zwar ein bisschen vor mir hergeschoben dann, also vor allem, als ich dann wirklich im Bett saß und wirklich auch dann ja eigentlich nur noch auf Play drücken musste und dann erstmal so gewartet habe, okay, je länger ich jetzt damit zögere, desto weniger werde ich am Ende dann von den letzten Minuten haben. Also dann, ne, je weiter ich es hinauszöge, desto später werde ich damit fertig sozusagen. Also da war es dann schon so, aber ich habe mich eigentlich den ganzen Tag auch eher drauf gefreut und hatte wirklich gar keine Angst davor, weil ich eben auch, wie Jule jetzt, totales Vertrauen hatte. Also ich habe mir keine Welt vorstellen können, in der das irgendwie für mich enttäuschend sein würde. Sehr, sehr ähnliches Gefühl wie nach Breaking Bad Finale, weil ne, dieses Wort, was dann immer fällt, ist satisfying und eben, weiß nicht, zufriedenstellen würde man, oder ne, das ist fast schon die deutsche Übersetzung, kommt dem nicht gleich, aber so ist das Gefühl bei mir. Also ich hätte nicht mehr verlangen können sozusagen von dem Finale. Es ist ein perfekt rundes Gefühl am Ende. Für mich bleiben kaum offene Fragen oder offene Fragen stören mich nicht, die jetzt vielleicht noch da sind, sondern ich habe das Gefühl, man konnte emotional damit wirklich einen Schlussstrich ziehen. Die Charaktere haben teilweise alles andere als ein gutes Ende bekommen, aber trotzdem kann man oder können auch die Charaktere damit irgendwie jetzt zur Ruhe kommen und man kann selber mit der Serie auch seinen Frieden finden und seinen Abschluss finden. Und deswegen ist für mich alles erfüllt, was so ein Serienfinale dann auch haben muss. Also für mich ein voller Erfolg und in vielen Belangen wirklich das, was ich auch teilweise erwartet hatte. Also Überraschungen gab es in der Form nicht so viele, aber für mich muss es eben auch nicht sein. Also ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass wir nochmal Chuck sehen, obwohl es wirklich die größte Überraschung für mich war fast.
Ja.
Ich wusste ja, oder wir wussten ja, dass es nochmal eine Walt-Szene geben wird. Es wäre auch wirklich eine vertane Chance, wenn es nicht nochmal eine Kim-Jimmy-Szene geben würde. Und ja, das große Ding, das große Ende des Ganzen, dass Jimmy beziehungsweise Saul beziehungsweise Gene am Ende gefasst wird, das war natürlich schon dann recht schnell klar im Finale. Das war jetzt auch alles andere als überraschend, aber schon krass, mit welcher Eindeutigkeit das so also durchgezogen wurde. Es war ja schon nach 10, 15 Minuten klar, okay, Gene ist gefasst und der kommt auch nicht mehr raus, oder? Also, was habt ihr gedacht? Weil das war ja dann so, dass man noch eine Stunde irgendwie zu gehen hatte dann in dem Finale und dann irgendwie unklar war, okay, was passiert jetzt hier noch groß? Also man hätte ja fast erwartet, dass diese Manhunt nach Gene noch länger gezogen wird, oder?
Ja, also das habe ich irgendwie auch kurz gedacht, dadurch, dass es ja dann auch so dramatisch angekündigt wurde und er dann eben nochmal nach Hause gerannt ist und diesen Karton geholt hat. Ja, aber als er dann in den Müll springen musste, da dachte ich mir dann schon, ja komm, als ob sie den da jetzt nicht finden würden.
Ja, mich hat es einfach auch total überrascht, dass auch Gene so dumm war und in diesen Müllcontainer gesprungen ist, wo es ja klar ist, dass er wahrscheinlich da auch erwischt wird. Aber ich fand es auch generell super überraschend, dass so schnell er schon gefasst worden ist. Und dann habe ich mich in dem Moment gefragt, so, was soll denn noch passieren? Also es geht noch eine Stunde, also klar.
Ja.
Aber so der Cliffhanger der Folge davor wurde halt dann in den ersten 10 Minuten schon gelöst komplett. Und da war ich natürlich sehr gespannt, was dann kommen wird noch.
Dann ging es weiter, würde ich sagen, mit Saul, ne? Nachdem diese ganze Geschichte zu Ende war. Und es gab ja eine großartige Szene, finde ich, diese Verhandlung. Ein letztes Mal Saul Goodman in seiner vollen Pracht, ne, wie er da mit den Leuten verhandelt, wie er da seine Geschichte erzählt vor den Behörden und vor der großen oder einer der großen Rückkehrerin dieser Folge, womit ich jetzt auch nicht mehr gerechnet hatte.
Nicht. Ich auch nicht.
Fucking Schrader kehrt zurück.
Das war so krass. Und alleine auch, als er da durch den Gang gelaufen ist und sie hat sich so umgedreht und man hat sie nur so durch die Scheibe gesehen. Und das war ja nur so eine Sekunde und ich musste halt nochmal zurückspulen, weil ich so dachte, hä, war sie das jetzt oder nicht?
Ja.
Weil das immer so schnell ging.
Und ich dachte halt, safe, that's it. Ich fand das schon krass, dass sie für diesen einen Ausschnitt so zurückgeholt haben. So, ich dachte, krass, dass Betsy Brandt das nochmal so gemacht hat und dass sie da so Bock drauf hatte und irgendwie ein cooler Effekt, weil genau dieses schnelle Vorbeihuschen so irgendwie so geil war. Aber dann hat sie nochmal so einen guten Auftritt auch. Ich finde, sie hat fast schauspielerisch noch nie so gut gespielt wie in diesen Szenen so.
Ja.
Und es war echt, echt stark. Wie gesagt, ich fand diese Szene super. Also wie er da wirklich nochmal alle seine Tricks rausgeholt hat und ja, wirklich Saul Goodman war, muss man sagen. Also wirklich manipulativ war und auf seinen eigenen Vorteil bedacht, ne? Hatte dann einen Deal rausgeholt, den dann ja die Richterin am Ende beurteilt als das mildeste Urteil ever bei so einem Verbrechen, was Saul Goodman da vorgeworfen wird.
So richtig freuen konnte man sich da eh nicht. Dadurch, dass Marie dann auch dabei war. Also wenn das jetzt irgendwie so alleine gewesen wäre, dann hätte es, glaube ich, auch noch eine andere Wirkung gehabt. Aber da war das dann halt wirklich, dass man so dachte, Alter, so sie sitzt da und hält irgendwie nochmal so eine Rede auf ihren Mann und eben diesen Partner. Und dann sitzt eben Saul ihr gegenüber und windet sich da irgendwie wieder so raus, um am Ende mit einer relativ geringen Strafe da rauszukommen. Ja, deswegen dachte ich mir schon so, das wird jetzt noch nicht das letzte Wort gewesen sein.
Nee, ich auch nicht. Also ich fand das einfach so dreist, wie er einfach dort gelogen hat und gesagt hat, dass er die ganze Zeit nur ein Opfer war und dass er das auch alles nicht mitbekommen hat und bla bla bla. Und ich dachte mir so, oh Gott, bitte halt doch jetzt endlich die Klappe, was soll das denn jetzt? Und ich habe ihm das auch gar nicht gegönnt. Und als dann das Urteil gesprochen worden ist, also nicht Urteil, aber dieser Vorschlag kam, mit dem 7 Jahre runtergehandelt und dann noch diesen Besonderheiten und dann diese Eiscreme, die er dann irgendwie so einmal die Woche kriegt. Ich dachte mir so, also auf gar keinen Fall, also so, dass es hier nicht enden.
Die Eiscreme war ja dann der Wendepunkt sozusagen. Und die Eiscreme ist ja übrigens auch ein Rückgriff, ne, auf die Szene in, ich glaube, Staffel 4 oder 5, als er da von Lalo und Nacho abgeholt wird und dann, ne, die Eiscreme fällt an den Boden und bleibt da liegen, ist die gleiche Eiscremesorte sozusagen. Das war aber ja der Moment, ne, da wollte er denen quasi noch was obendrauf geben für diese Eiscreme und zwar Informationen zum Mord an Howard Hamlin. Dann haben die aber so reagiert von wegen, ja, das wissen wir alle schon längst, denn deine Ex hat mit der Witwe von Howard ja gesprochen und deswegen kannst du uns hier nichts mehr andrehen sozusagen. Und das war ja der große Wendepunkt der Folge gefühlt, ne? Also dass er das erfahren hat, dass Kim gesprochen hat, dass Kim jetzt irgendwie, also was hat er da konkret realisiert für euch in dieser Szene?
Also ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das für ihn halt auch wieder so ein, oh krass, so sie macht all diese Schritte und ist irgendwie so mutig und fängt so ein neues Leben an und gibt dann auch noch diese Tat zu, obwohl das ja total auf sie zurückfallen könnte und wieder ihr ganzes Leben zerstören könnte. Und wahrscheinlich war das so ein bisschen der Anfang, ja, von diesem Plan, den er sich dann eben überlegt hat.
Ich habe auch das Gefühl, dass es halt mit der ganzen Thematik der Folge und dem ganzen Finale zusammenhängt. Und zwar, ja, Regrets, ne, ist ja das Thema des Ganzen, durch auch dieses Buch, ne, dieses Zeitreisebuch. Und das ist ja was die Szene mit Mike verbindet, was die Szene mit Walt verbindet und was die Szene mit Chuck verbindet. Also immer die Frage, was würdest du tun, wenn du eine Zeitmaschine hättest? Würdest du Sachen aus der Vergangenheit wieder gut machen? Und ich glaube, in der Szene hat er realisiert, dass Kim genau das jetzt versucht, also dass sie versucht, ihre eigene Zeitmaschine zu bauen und wirklich versucht, an dem Moment zurückzugehen, auch mit allen Konsequenzen, die damit einhergehen quasi, an dem sie ihrer Meinung nach irgendwie stecken geblieben ist oder wo sie eben den großen Fehler ihres Lebens begangen hat. Vielleicht hat er sich eben dann an diese ganzen Gespräche mit Walt, mit Mike und mit Chuck zurückerinnert. Und deswegen ergab es auch voll Sinn, meiner Meinung nach, dass die alle drin waren. Und das war, finde ich, das absolut Geniale nach dem Geständnis, die große Szene, ne, mit den dreien. Hat es dann eben versucht, nachdem er ja seinen Anwalt Bill Oakley, Legende, nochmal zurückgeholt hat und verpflichtet hat. Und daraufhin ist Kim zum Gerichtstermin erschienen. Wenn wir jetzt über emotionale Szenen in diesem Finale sprechen, dann muss ich sagen, war das für mich das Emotionalste. Also dieses Aufeinandertreffen von Jimmy und Kim und vor allem immer wieder der Blick nach hinten von Jimmy zu Kim. Und man muss sich ja nur mal vorstellen, wie schwer das zu spielen sein muss. Du hast keine Worte, die beiden können nicht miteinander reden in der Szene. In Blicken muss ausgedrückt werden, was diese Menschen gerade fühlen. Also das sind ja mehrere Nuancen von Gefühlen auch, die da gespielt oder transportiert werden müssen. Erstmal muss Jimmy so nach hinten schauen und irgendwie schauen, wie ist sie drauf. Sie ist total abgeneigt, sie hat gar keinen Bock auf das, was jetzt passiert. Sie hat nur das Gefühl, da, was haut er jetzt raus nach dem Motto. Und dann legt er so die ersten Sachen offen und dann schaut er hinter. Kim ist immer noch nicht überzeugt. Und irgendwann dann eben hat er das Gefühl, dass er sie, und das war ein einziges Ziel in diesem Raum drin, sie irgendwie zu überzeugen und diesen Moment dann zu haben, ne, dass er da nochmal hinterschaut und sie ist ja jetzt auch nicht im siebten Himmel sozusagen und schaut ihn da irgendwie verliebt an, aber irgendwie dieses Gefühl von Erleichterung und dieses Gefühl von, okay, jetzt erkenne ich ihn nach so vielen Jahren wieder, ne, das ist jetzt wieder Jimmy, der hier vor mir sitzt und der sagt es ja dann auch, nachdem er hier Saul im Glitzeranzug reingeht, sagt er am Ende, mein Name ist James McGill und ich glaube, in dem Moment hat es auch Kim dann wieder gesehen in ihm.
Ja, oh mein Gott, das war so traurig. Aber halt auch einfach auch für die ganzen anderen, die da anwesend waren, weil die konnten es ja auch überhaupt gar nicht fassen. Und als er sich dann eben selbst so krass belastet hat, hat man eben auch, es war dann auch wieder so gut, dass eben die beiden Witwen damit drin waren, also Marie und, weiß ich jetzt, keine Ahnung, wie sie hieß, ne, die mussten dann Blanca. Ja auch irgendwie, genau, Blanca Gomez. Mussten dann auch nochmal so mitspielen und eben auch diese krasse Erleichterung ausdrücken, aber auch so eine Verwunderung über das, was da gerade passiert, weil das macht ja eigentlich niemand, dass man irgendwie 7 Jahre ausgehandelt hat und dann irgendwie so sagt, ja, übrigens, ich habe eure Zeit verschwendet und ich habe auch ein bisschen gelogen, aber ich wollte halt, dass diese eine Person hier sitzt und mich sieht und mir zuhört.
Ja, also es war so eine große Liebeserklärung auch an Kim, dass er das alles aufgegeben hat. Also er hat sein Leben aufgegeben, um sie für einen Moment lächeln sehen zu können, im Prinzip. Und auch, dass er auch von seiner Schuld mehr oder weniger befreit ist, dass er halt zugibt, was er eigentlich getan hat. Aber das war auf jeden Fall eine sehr krasse Szene, ja.
Die Szene hat ja auch deswegen nochmal so eine extra Kraft entwickelt, weil ja dann auch nochmal an Chuck erinnert wurde. Ne? Das war ja auch ein krasser Moment, als er dann quasi alles rausgelassen hat und dann auch irgendwie gesagt hat, ja, ich habe im Prinzip dabei geholfen, dass Chuck letztendlich Selbstmord begangen hat und dann ja auch Bill zu ihm sagt, that's not even a crime oder sowas nach dem Motto, du hast ja gar nichts, also ne, das kann man ja hier nicht, das steht ja gar nicht zur Debatte. Aber er sagt, ja, das gehört aber alles irgendwo zusammen und es gehört ja auch alles zusammen, wenn man sich die Geschichte nochmal zurück überlegt. Aber ich finde ja, dass Chuck ja durch dieses Buch einen riesen Anteil an dieser ganzen Folge hatte und dass, wenn man dann nochmal mehr drüber nachdenkt, ne, dieses Ganze, was er ihm anscheinend so eingetrichtert hat, also nicht nur was in diesem Buch steht, sondern allein, dass er dieses Buch behalten hat, zeigt ja, also lässt ja für mich so ein bisschen die ganze Serie nochmal anders überlegen, weil so viel wir wussten, hat er ja diesen Tod von Chuck so total weggedrängt, aber er hatte dieses Buch behalten und wir wussten ja nicht, von wo dieses Buch kommt. Wir haben es ja einige Male in der Serie gesehen, dieses Buch. Und jetzt, wo wir wissen, dass es von Chuck kommt, ist ja irgendwie auch klar, dass er zumindest mal über das, was ihm Chuck in diesem Gespräch, in diesem Flashback da gesagt hat, dass er das irgendwie mitgenommen hat, beziehungsweise auch diesen Gedanken von, ne, was Chuck eben gesagt hat, du kannst immer zurückgehen, also du kannst immer noch sagen, okay, das ist doch nicht für mich. Er hat sie damals auf das Anwaltsein bezogen, aber jetzt in dieser Folge ergibt es ja total Sinn, weil obwohl er noch so viele Fehler gemacht hat und obwohl Chuck ja ihm im Abschied quasi gesagt hat, in der großen Explosion, dass er immer derselbe bleiben wird, hat er dann doch gesagt, ich entscheide mich für das, was mir Chuck damals gesagt hat. Ich kann immer noch sagen, okay, ich bin hier raus, ich kann mit allen Konsequenzen am Ende leben. Ich muss in den Knast von mir aus mein ganzes Leben lang. Aber wie Kim, die mir das vorgelebt hat, ich kann immer noch sagen, ich drehe hier nochmal um, mache einen U-Turn quasi. Und deswegen finde ich, dass Chuck in diesen letzten Minuten nochmal ein richtig großer Faktor war. Und das war echt das, was ich mir wirklich gewünscht hatte, weil diese ersten Staffeln mit Chuck waren so die emotionale Grundlage für alles, was danach gekommen ist, finde ich.
Ja, ist echt so. Und was ich auch gelesen habe, das fand ich irgendwie auch spannend, weil Jimmy hat ja mit den anderen auch immer diese Frage gestellt, von wegen, ja, wenn du jetzt eine Zeitmaschine hättest, wo würdest du hin oder hast du irgendwelche Sachen, die du bereust? Und das hatte ja dann auch immer mit der Vergangenheit zu tun. Und ich habe aber gelesen, dass in dem Roman, also die Zeitmaschine heißt es, glaube ich, auf Deutsch, dass man da immer nur von der Gegenwart in die Zukunft reisen kann. Und man kann gar nicht in die Vergangenheit gehen. Und das ist ja irgendwie auch, ja, irgendwie ganz schlau, wenn man das dann so dreht, zu sagen, wenn du irgendwie einen anderen Outcome haben willst, dann musst du es eben jetzt machen. Und kannst nicht irgendwie sagen, ja, schade.
Wir haben ja so lange immer auf diese Jesse und Walt-Szenen gewartet und jetzt haben wir eine richtig lange Walt-Szene bekommen und das war tatsächlich so, ich weiß nicht, ob ich es in der Folge gesagt habe, aber ich glaube, gegenüber dir, Nathalie, habe ich letztens exakt, glaube ich, so vorhergesagt mit diesem Setting, ne, bei Ed the Disappearer im Keller quasi. Walt und Saul, ja, sitzen da zusammen und ja, haben eigentlich keinen Bock miteinander zu reden, zumindest Walt hat keinen Bock mit ihm zu reden, aber ja, dadurch, dass sie einfach nichts zu tun haben, kommen sie eben auch nochmal auf das Thema Zeitreisen. Und ich finde es eher erstaunlich, dass man, obwohl damals ja Saul alles andere als ein objektiv sympathischer Charakter war, mit allem, was wir jetzt nach diesen 6 Staffeln wissen, gegenüber Walt, selbst zu dem Zeitpunkt, war Jimmy oder Saul ja ein Engel, ne? Also das merkt man ja jetzt in dieser Szene so, was Walt für ein unfassbares Arschloch war.
Das ist echt schade. Ich hatte direkt wieder Puls, als ich den gesehen habe.
Oh Gott. Jetzt habe ich wieder an die alten Zeiten erinnert, zu Breaking Bad, wo Walter immer seine Reden gehalten hat. Und er denkt auch immer so, ja, er ist im Recht und er ist der Schlauste im Raum. Dabei hat er halt gar keine Ahnung. So.
Die Szene an sich hat die euch nochmal irgendwas gegeben oder war das auch Fanservice oder wie habt ihr die gesehen?
Nee, also ich fand das mega gut, weil das alleine diese Frage zu stellen hat ja auch über die Charaktere nochmal so viel, also nicht preisgegeben, aber irgendwie das bestätigt, was man eben über die ganzen Staffeln so über die gelernt hat. Und es hat einfach, es war wieder so gut geschrieben, dass Walt eben darauf keine richtige Antwort gibt, sondern eben erstmal so sagt, hä, was ist das für eine dumme Frage? Wir sitzen hier zusammen fest und du willst hier irgendwie so ein Gedankenspiel mit mir machen und eine Zeitmaschine, das wird überhaupt nicht funktionieren und physikalisch ist es überhaupt nicht möglich. Und dann im Endeffekt hat er ja gar nicht richtig darauf geantwortet, sondern irgendwie die Frage nur so zurückgegeben, um daraufhin dann Jimmy, also Saul quasi auch so ein bisschen, ja, zu judgen und dann irgendwie zu sagen, ach so, du warst schon immer so, also so super abfällig irgendwie. Und er selber ist wieder drumherum gekommen, ein ordentliches Gespräch zu führen.
Das ist ja der Walt, der noch nicht diese Einsicht hat, die er anscheinend dann im Breaking Bad Finale hatte, ne? Als er bei Skylar steht und sagt, I did it for me, so nach dem Motto, ich habe das gerne gemacht und habe irgendwie Spaß daran gehabt und ich habe es gut gemacht. sondern es ist ja noch der, der wirklich davon ausgeht, ihm wurde sein Leben lang Unrecht getan und das fing damals an mit Grey Matter, so nach dem Motto. Und das ist ja diese Erzählung, die er immer wieder runterbetet und er erzählt sie jetzt hier auch nochmal. Und wenn das sein größtes Regret ist, nachdem er irgendwie ein Kind vergiftet hat, nachdem er 10 Menschen im Knast umgebracht hat, nachdem er Jane hat sterben lassen und dann ist das sein größtes Regret so, also hat man sehr gut quasi an der Stelle gezeigt, was das für ein Typ war. Und ich war ja einer der, die wirklich zu diesem Zeitpunkt, also klar, man ist da natürlich auch eingelullt, ich sage mal, weil er der Hauptcharakter ist natürlich und man ja dann auch irgendwie mit ihm mitfiebert. Aber ich war zu dem Zeitpunkt auch immer noch so einer, der gerne mal dann für Walt argumentiert hat. Aber das jetzt nach so vielen Jahren Abstand zu sehen und vor allem nach so viel Hintergrund zu Saul, also dieser Kontrast war für mich so krass. Also man weiß, wie jemand wirklich in so eine Situation kommen kann mit so vielen Sachen, die davor passiert sind, mit Chuck, mit Kim und so. Da kann man davon sprechen, dass es wirklich Außeneinflüsse waren, die ihn in diese Situation gebracht haben. Aber bei Walt kann man halt wirklich nicht davon sprechen, dass es so war, sondern der war immer schon ein Arschloch und diese ganze Krebsgeschichte hat ja nur nach außen getragen bei ihm, so nach dem Motto. Ja, und dann nochmal Chuck, wie gesagt, haben wir schon jetzt drüber gesprochen, auch Mike hat nochmal einen Abschluss bekommen, was ich schön fand, damals in der Wüste. Da ging es ja dann auch um seine Regrets quasi und bei ihm war es ja spannend, dass er zuerst den Moment genommen hat, als er ja die Polizisten quasi umgebracht hat und dann aber nochmal umgeschwenkt ist und gesagt hat, nee, das war eigentlich nur das, was aus allem resultieren musste, weil ich habe den Anfangsfehler gemacht. Also er ist ja viel weiter als andere Charaktere und kann das schon ganz gut einschätzen eigentlich. Und hat gesagt, er nimmt den Moment, als er zum ersten Mal eine Bestechung quasi angenommen hat, also als er erst einmal Geld angenommen hat, als Polizist damals. Und ja, das fand ich auch noch ziemlich stark, ihn so abgeschlossen zu sehen, nachdem wir eigentlich schon mal so eine Art Abschluss hatten mit ihm, ne, mit Manuel Wager. Aber jetzt haben wir nochmal einen Abschluss bekommen und den fand ich genauso gut. Dann aber nochmal wirklich zur allerletzten Szene. Und zwar, ja, Kim besucht Jimmy, muss man jetzt wieder sagen, ganz klar, kann man jetzt sagen, im Knast. Nachdem es ja diese, was wir glaube ich nicht überspringen sollten jetzt so schnell, sondern ne, diese Szene im Gefängnisbus, als er da erwartungsgemäß quasi von den Kriminellen erkannt wird. Ich habe die Szene so gedeutet, dass auch wenn er jetzt so viel Einsicht gezeigt hat und alles quasi gebeichtet hat und für ihn ist jetzt sozusagen so eine Art Zufriedenheit oder Full-Circle-Moment irgendwie da. Aber trotzdem hat er natürlich was gemacht und trotzdem wird er das alles nicht los. Also er ist immer noch Saul Goodman, aber halt für die anderen. Aber er ist nicht mehr, also er ist nicht mehr für sich Saul Goodman. So habe ich die Szene verstanden.
Ja, das war auch irgendwie richtig gut, weil die ja auch richtig lange so seinen Gesichtsausdruck gezeigt haben. Mhm. Und der war irgendwie so eine Mischung aus Scheiße, die nennen mich halt wirklich immer noch alles Saul, so. Das wird halt nicht vergehen. Und auf der anderen Seite war es aber so, auch so ein leichtes, ja, so ein Schmunzeln, als würde er irgendwie so denken, ja gut, ich habe mir das halt irgendwie aufgebaut und wenigstens habe ich irgendwie da einen ganz guten Stand, wenn ich im Gefängnis bin.
Ja, also bei mir war das auch so, dass ich so das Gefühl hatte, er war auch so ein bisschen stolz darauf, dass er sich diesen Posten, ja, selbst erarbeitet hat und dass er so gefeiert wird auch. Aber ich fand es ehrlicherweise auch ein bisschen unheimlich, wie die dann plötzlich alle so richtig laut bei der Konsole gerufen haben und dann so in dem Takt da auch getrampelt haben mit den Füßen. Also es war auch so ein bisschen einschüchternd. Aber ich glaube, letztendlich war er schon so ein bisschen stolz am Ende eigentlich, was er so geschafft hat.
Ja, also er hat auf jeden Fall was hinterlassen und er hat ja auch Menschen geholfen. Das darf er ja immer nicht unterschätzen. Also er hat ja trotzdem in dieser krassen Saul Goodman-Zeit auch Menschen geholfen tatsächlich und auch Menschen, die vielleicht sonst nicht so viel Hilfe bekommen und vielleicht wurde ihm das auch ein bisschen klar. Aber ja, dann die letzte Szene wirklich. Kim besucht Jimmy im Knast, schleicht sich also rein mit einer alten New Mexico Bar Association Karte und es gibt kein richtiges finales Gespräch, sondern es gibt einfach nur einen Moment, der ja gespiegelt ist zu einer Szene in Folge 1, ne, als sie da in der Tiefgarage stehen von HHM. Und sie werden genauso vom Licht beleuchtet oder ähnlich zumindest. Und sie ja teilen eine letzte, oder nee, nicht eine letzte, glaube ich. Also zumindest, das ist jetzt sowas, was der Interpretation dann offen ist, aber sie teilen eine Zigarette und das Einzige, was farbig ist, ist ja die Zigarette an sich, ne? Also dieses
Die Flamme,
genau, und das kann man jetzt durchaus, glaube ich, jetzt mal so interpretieren, dass ja auch zwischen den beiden natürlich diese Flamme, was wie auch immer man das jetzt bezeichnen will, nicht erloschen ist. Also dass da immer noch eine Glut da ist und ja, das, glaube ich, ist am Ende das, was hängen bleibt. Also die beiden haben jetzt irgendwie ein reines Gewissen. Es gibt gewissermaßen ein offenes Ende, weil nicht klar ist, was mit Kim passiert sozusagen. Mit diesen beiden Charakteren endet man auf einer Note, die auf jeden Fall positiv ist. Und ja, jetzt gibt es noch einen letzten Fingergun-Moment und die Frage, was das bedeutet. Und dann das Ende.
Das war so traurig, aber zeitgleich irgendwie, ja, ne, ist da jetzt endlich mal einer, der irgendwie seine Strafe bekommt, weil alle anderen sind irgendwie drumherum gekommen, auch wenn die meisten davon tot sind und so. Da muss halt keiner von denen so wirklich was gerade rücken oder dafür gerade stehen oder zum Beispiel einer Angehörigen, die einen Mann verloren hat, irgendwie gegenüberstehen und ne, sich da behaupten. Und er ist jetzt irgendwie ja, der Einzige aus der ganzen Geschichte, der das jetzt einfach durchziehen muss.
Es war dieses bittersweet Ending, was wir uns ja auch alle gewünscht hätten, dass es halt trotzdem mit einem Drama geendet hat und ja, dass er halt am Ende im Gefängnis alleine ist, aber dennoch dieses, ja, gerade das zwischen Kim und Jimmy, dass die jetzt ja wieder auf dem grünen Zweig sind. Und ich fand es auch gut in der Szene dort im Gefängnis, dass die sich nicht so umarmt haben oder geküsst haben oder sowas. Ich finde, es passt gar nicht zu den beiden. Also es ist eher so bezeichnend, dass die beiden dann so ja nebeneinander stehen und dann eine rauchen.
Aber es gab ja schon die Fingerguns, ne? Und was heißen jetzt die Fingerguns für euch? Was bedeuten die?
Das hat halt auch irgendwie nochmal so gepasst, weil er das als Saul ja öfter gemacht hat. Das war ja irgendwie so sein Ding. Und sie dann später auch. Und ich glaube, das war halt irgendwie wie so ein kleines Ding, was so zwischen ihnen ging, was ja auch immer mit ihren, mit Slip and Jimmy auch zusammenhing und mit ihren Rollenspiel, was sie da manchmal zusammen gemacht haben. Und ja, irgendwie hängt das so, für mich ist es, hängt das so ein bisschen mit dieser kriminellen Energie zusammen, die beiden haben. Und
aber das wäre ja was Negatives, ne? Deswegen ja, wundert man sich ein bisschen über diese Szene.
Nee, aber dadurch, dass er das eben macht in dieser Situation, wo er halt hinter Gittern steht, mit irgendwie 86 Jahren, wahrscheinlich, die er da verbringen muss. Wahrscheinlich auch nicht, weil es ist Jimmy, es ist Saul. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie so, dass die endgültige Zeit ist, die er da verbringen muss. Es war dann auch wieder so ein bisschen lustig in so einer super tristen Situation.
Also ich musste an einen Satz denken von Kim. Ich glaube, das war in Fun and Games, als sie ihm da im Streit gesagt hat, irgendwie, I've had the time of my life with you oder so, nach dem Motto. Und so hab ich das quasi gedeutet, dass diese Zeit, die sie da zusammen verbracht haben und vor allem eben, also bis zu dem Moment, als dann der Howard Stunt quasi schief ging, dass das so die Zeit war, an die sie sich für immer erinnern werden sozusagen. Und dieses Symbol, also die Fingerguns, so ein bisschen dafür stehen, für diese gemeinsamen Spaß, den sie an diesen ganzen Victor und Giselle-Geschichten hatten und diese gemeinsame Leidenschaft irgendwie, so harmlose, in Anführungsstrichen, Stunts zu bringen. Sowohl Bob Odenkirk als auch Ray Seahorn haben ja danach in Interviews gesagt, dass sie für sich denken, es gibt ja keine offizielle Antwort darauf, aber dass sie für sich denken, dass Kim öfter zu ihm im Knast kommt, also dass es nicht das letzte Aufeinandertreffen mit denen war, sondern dass vielleicht einmal im Jahr, dass Kim da immer wieder zu Besuch kommt und das ist jetzt, glaube ich, kein Abschied für immer gewesen, sondern eher so, okay, wir können uns wieder in die Augen schauen, wir haben trotzdem jetzt mit diesen Konsequenzen zu leben, aber das ist jetzt kein Trauma mehr, was wir jetzt so von uns wegschieben müssen, sondern wir haben jetzt das getan, was wir konnten und haben versucht, wieder einigermaßen die Zeit zurückzudrehen, eben wenn man jetzt in der Folge bleiben will, thematisch. das ist alles, was man tun konnte jetzt noch zu dem Zeitpunkt, so nach dem Motto.
Ja, ich glaube auch. Also in meinem Kopf war dann auch so, ja, sie kommt bestimmt irgendwann mal wieder.
Wir werden hier auf jeden Fall dieses Universum nicht vergessen und werden immer wieder zurückkehren. Das glaube ich schon. Und jetzt wieder daran zu denken, okay, ich könnte theoretisch wieder mit Breaking Bad anfangen, obwohl ich es gerade erst mit Natalie zusammen nochmal geschaut habe, ist ein sehr guter Gedanke, sage ich mal, der mir aktuell sehr sympathisch ist. Und deswegen, Breaking Bad wird sowieso nicht sterben. Sowohl nicht bei mir, als auch bei euch und in diesem Podcast auf jeden Fall auch nicht. Also da braucht ihr euch keine Hoffnungen machen. So, jetzt sind wir zwar schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit, aber ich habe noch ein kleines Spiel. Wir müssen das auch nicht voll durchziehen, aber ich finde, zumindest zum Abschluss von unserer sechswöchigen oder siebenwöchigen Reise jetzt hier durch Albuquerque und durch Better Call Saul, können wir auch nochmal ein kleines Quiz machen. Und dieses Quiz dreht sich um das komplette Universum, also es gibt auch Breaking Bad Fragen da drin. Das ist relativ schwer und ich würde jetzt mal sagen, ihr dürft zusammen raten.
Ja, bitte.
Ich gebe euch auch Tipps. Es soll mehr oder weniger nur noch so eine Erinnerung an so kleine Momente sein. Und ich überlege gerade, womit ich anfange, weil ich kann theoretisch hier die Reihenfolge ändern und will euch eigentlich erstmal ein Erfolgserlebnis geben. Deswegen werde ich mal diese Frage aus. Ich glaube, das kriegt ihr hin. Und zwar, womit hat Huel einen Polizisten niedergeschlagen?
Oh,
ich kann mich voll gut an die Szene noch erinnern, aber...
Warte, was hatte der denn da in der Hand?
Ja, was hat er in der Hand? Also es gab die Szene, ne? Er war quasi sein Leibwächter und dann hat er einen Polizisten niedergeschlagen und musste dafür dann auch vor Gericht. Und dann haben ja Kim und Jimmy zusammengearbeitet und ihn sehr aufwendig davon befreit, eine Gefängnisstrafe zu bekommen.
Ach, scheiße.
Ich hätte gesagt Baseballschläger, aber das ist doch zu einfach, oder?
Nee, der kam doch da einfach nur so angelaufen.
Ja, oder irgendwelchen Einkaufstüten oder so.
Das war auch Teil der Verteidigung. Also, dass man eben sagte, das war keine Waffe, sondern das war einfach nur so ein ganz normales Ding und eigentlich auch gar nicht so hart. Und deswegen kann man ja eigentlich Huel gar keine Schuld daran geben, so nach dem Motto. Also, es war Jimmys Verteidigung.
Waren das irgendwelche Tüten oder so?
Ja, und was war in den Tüten?
Ach, das muss, hallo? Warum?
Hallo? Ja, ich habe doch Einkaufstüten gesagt.
Ja, aber es ist wichtig, was drin war oder das Lustige, was drin war. Und zwar, es waren Sandwiches. Er hat ihn mit Sandwiches
Ich wollte erschlagen. Noch sagen, war es was zu essen?
Ja, aber das hätte mir auch nicht gereicht. Das waren so Sandwiches.
Ach, come on.
Weiter geht's. Eine Sache, über die wir gerade schon geredet haben, und zwar, welche Sorte ist das Eis, das Jimmy Minze. In Staffel 5 auf dem Mint-Chip, richtig.
Mint-Chocolate-Chip. Ja.
Richtig, da wurde auch nochmal im Finale dran erinnert, von daher sehr gut, habt ihr richtig gemacht. Dann vielleicht mal in die Welt von Breaking Bad. Womit verwechselt Jesse die Fliege, die er gerade vermeintlich getötet hatte? Also er meint ja an einer Stelle, dass er diese Fliege, ne, Staffel 3, The Fly, die Folge,
so,
dass er die erschlagen hatte. Und dann war es aber doch keine Fliege, sondern was?
Scheiße.
Das ist eine Kleinigkeit.
Oh nein.
Ich kann mich an die Folge noch voll gut erinnern, aber
ich habe es irgendwie vor Augen, aber das Bild ist noch nicht klar genug.
Es ist zum dritten Mal in Folge was zu essen, so viel kann ich sagen.
Ja, ich hätte auch gedacht, das ist bestimmt was essen, eine Rosine
oder sowas. Ja, irgendwas. Rosine oder so? Nee.
Ja, es ist eine Rosine.
Ich habe doch Rosine gesagt, hallo?
Echt? Das habe ich nicht gehört.
Ja, ich habe Rosine gesagt.
Tut mir leid. Ja, es ist eine Rosine, tatsächlich, genau. Jesse verwechselt das mit einer Rosine. Wie heißt das Altersheim, in dem Hector Salamanca sitzt?
Das weiß ich nicht.
Ich habe auch keine Ahnung. Also da könnte ich nicht
mehr. Irgendwas mit Sand, Dings, Dings, Dings?
Nee, das ist Sandpiper Crossing, dann ist das andere Altersheim.
Nee, ich meine ST, Saint.
Ach so, Saint, Irgendwas mit Sand.
Nein. Ja, ich habe mich schon wieder komisch ausgedrückt.
Dein Ossi-Dialekt hast du wieder raus.
Ja. Mhm.
Nee, es ist nichts mit Saint. Ich sag's euch. Casa Tranquila.
Tranquila. Ah, okay.
Ja, dann. Welchem Hollywood-Darsteller sieht Jimmy angeblich ähnlich?
Kevin Costner.
Jawohl, sehr gut. Ne, war ja eine Szene in Breaking Bad ursprünglich und dann hat man das Ganze auch noch mit Leben gefüllt in Staffel 1 von Better Call Saul, als er mit Marco wieder in Chicago war und da er einer Frau vorgemacht hat, er sei Kevin Costner. Genau. Was ist Fifi? heißt ja eine Folge von Better Call Saul.
Ja, ein Hund, keine Ahnung.
Es ist Nippy.
Ich weiß nicht, ich habe, mein Gedächtnis ist so unglaublich schlecht.
Nein, das sind ja auch Kleinigkeiten, aber Fifi ist ein Flugzeug. Das ist eine Bezeichnung für die B-29. Das ist das Flugzeug, zu dem er sich Zutritt verschafft hat. Genau, mit diesem Fake-Veteranen, wo er auf diesem Militärsplatz da gegangen ist, um seinen Werbespot zu shooten. Stimmt. Genau. Bei welchem Bier hilft Werner Ziegler dem Barkeeper bei der Aussprache?
Oh. Scheiße.
Also welches Wort wird da korrigiert von Werner Ziegler?
Ja. Junge.
Ich habe die Szene noch so ganz genau vor Augen, aber ich habe keine Ahnung, was die da gesagt haben.
Krombacher oder so?
Nein.
Nee, scheiße.
Es ist keine Marke.
Ach so. Ja. Nee, war das nicht einfach irgendwas mit Hefeweizen oder?
Jawohl, Hefeweizen, yay! Richtig. Ja, Hefeweizen, genau. Er sagt irgendwie Hefeweizen und der sagt, nein, Entschuldigung, es heißt Hefeweizen. Genau, letzte Frage. Mit welcher Pflanze hat Walt Brock vergiftet? Wie heißt die noch?
Maiglöckchen.
Heißt die auf Deutsch so? Ich weiß gar nicht.
Ja.
Was? Ja? Ich kenne nur den englischen Namen.
Maiglöckchen.
Ach so.
Lily of the Valley. Genau. Also ich weiß nicht, Maiglöckchen anscheinend. Wird es wohl sein.
Also die deutschen Untertitel haben immer gesagt Maiglöckchen.
Okay, gut.
Ja, ich würde sagen, das war gar nicht so schlecht. Also lief doch ganz gut.
Ja.
Ihr könnt 5 Sterne hinterlassen, gerne bei Apple Podcasts und Spotify. Also ihr beide auch, aber gerne auch die ZuschauerInnen. Und ihr ZuschauerInnen könnt den beiden bei Twitter oder Instagram folgen, wo ihr auch immer wollt. Unter welchen Handles kann man euch auf welcher Plattform finden?
@NatalieK auf Twitter.
Ja, und bei mir sowohl auf Twitter als auch auf Instagram julesprzk.
PRZK, alles klar. Das haben wir uns aufgeschrieben. @FernsehenFA, da kann man dem Podcast folgen bei Twitter und @FernsehenFürAlle bei Instagram. Und auch gerne Reiseerfahrungen zu Amsterdam oder zu Marrakesch, wo auch immer ihr seid. Natürlich werden nur Reiseziele akzeptiert, die auch Detlef Stevens schon angesteuert hat. Oder natürlich eure Gefühle zum Better Call Saul Finale würde mich auch sehr interessieren. Okay, dann sage ich danke für dieses Experiment, mit 3 Leuten diesen Podcast jetzt zu machen. Danke an euch beide.
Sehr gerne.
Gerne.
In der nächsten Woche dann vermutlich wieder zu zweit hier. Unter anderem natürlich läuft Are You The One noch, Paper Girl steht immer noch auf dem Zettel und die erste Woche ohne Better Call Saul wird auch spannend. Eine ganz neue Dynamik in diesem Podcast auf einmal. Ohne Jule dann nächste Woche, ohne Natalie auch. Mal schauen, wen wir dann hier begrüßen können. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir ziehen jetzt erstmal ins Eidesheim. Casa Tranquila. Tschüss.